リオチョコス。The German Linux Radio. The German Linux Radio. Start.
The Sky.Warum waren diese Trailer früher eigentlich immer so lang?
Und warum waren die so awesome?
Also genial, so großartig.
Großartig.
Wir üben das
überragend.
Heute noch. Riesig.
Hier, riesig. Geil, fantastisch.
Genau, wir haben jetzt nämlich ein Wörterbuch, wo man nämlich dann.
Ja, nennt sich dick.cc.
Ja, genau.
Und da tippst du immer alles, was du sagen willst, vorher ein und übersetzt es
dann. Oder nachher,
Deutsch?
Wenn ich es schon verkackt habe.
Okay.
Nee, das. Wir machen kein Foto, wie vier Nerds einen Chat anstarren.
Das ist dann wie die, das ist dann einfach wie 90% von den Serien aus dem UK.
Sollen wir anfangen?
Hammermäßig.
Ja, aber wir können das mit den Serien können wir tatsächlich mal machen. Können wir ja nachher mal besprechen bei Sonstiges. Ich schreibe das jetzt mal einfach rein.
Bei Sonstiges. Genau. Hm. Wir produzieren noch nicht genug. Wir haben noch viele weitere Ideen. Willkommen zu, ich muss sagen, hallihallo und herzlich willkommen. Also muss ich nicht, aber sage ich immer, deswegen sage ich es diesmal.
Sagst du doch heute was anderes?
Was soll ich
Spring über deinen Schatten.
Hops.
Ja, dann haben wir es ja geschafft.
Hier ist von überall Licht. Ich werfe viele Schatten. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux Talk, der Sendung mit Distributionshintergrund. Mit dabei heute sind Sven.
Hallo.
Den man auch Flydy nennt.
Genau.
Und Felix.
Hallo.
Makefu kann ich ja nicht sagen, weil das wäre ja Englisch. Also ich weiß nicht, wie
du. Doch, du kannst, also wir haben gesagt so.
Eigennamen gehen.
Grundsätzlich. Aber du musst auch, kannst mich auch Felix nennen, weil das ist, kann ich
ab. Kannst du ab.
Das kann man auch weniger übersetzen. Gut.
Und ich bin Ingo, ich bin die programmierte Stimme hier, die eigentlich nichts zu sagen hat, außer immer dieses schwere Zeug hier rum durch die Gegend schleppen muss. Wir sind heute wieder aus der HDM und ja, oder man könnte auch sagen, kommst du eigentlich, Sven, aus Baden oder aus Schwaben?
Sowohl als auch.
Wie, sowohl
aus als Schwaden
auch?
Dann?
Schwaden. Aus Baden-Württemberg.
Nee, die Gegend, in der ich groß geworden bin, ist tatsächlich so Grenzgebiet.
Das ist so. Oh Gott.
Ein Dorf ist dann irgendwie da ist badisch und das andere ist dann wieder schwäbisch und irgendwie wird da so ein Mischdialekt gesprochen.
Ist das nicht beides das gleiche? Baden und Schwaben?
Bei uns schon, oder?
Also für euch vielleicht.
Ja. Ich sehe da keinen Unterschied.
Ja, gut, dann haben wir das jetzt.
Ja, ich wollte die Sendung eigentlich auch so nennen, irgendwie 2-1 oder so. Ich meine, wir kommen ja beide aus
woanders her.
Genau,
ihr kommt aus dem anderen Teil von Deutschland.
Ja. Aus Bayern irgendwo.
Also ich meine, okay, nein, ich komme nicht aus Bayern.
Doch, das ist wie, ja, wir haben es ja schon mehr
alles gesagt. Im Süden ist Bayern.
Ja, genau, alles im Süden ist Bayern und für euch alles im Norden irgendwie nördlicher.
Ist Berlin einfach, ja, da gibt es ja nichts anderes.
Ist Norddeutschland auf jeden Fall. Okay, aber darum geht es heute nicht um Norddeutschland, sondern es geht vor allem um Google. Also wer Google nicht mag, der kann gleich aufhören, diese Sendung hier zu hören, weil irgendwie haben wir uns da schwerpunktmäßig heute mal festgelegt drauf. Wir schaffen es uns einfach alles nicht.
Wir hatten da noch ein paar Themen über vom letzten Mal, die wir nicht ansprechen konnten.
Ja,
und
aber wir
auch
haben
ganz viele neue Themen, die alle dazugekommen sind.
Und ein paar haben wir auch gleich wieder rausgeschmissen.
Ja, wir haben schon lange kein Google mehr angesprochen.
Echt?
Sprechen wir nicht in jeder Sendung über Google?
Achso. Oh, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen.
Ja.
Du solltest da was ankündigen mit einem umgekehrten Fragezeichen.
Und natürlich. Zeichen am Ende.
Und wie spricht man sowas aus?
Umgekehrtes Fragezeichen.
Umgekehrtes Fragezeichen, sag's einfach.
Okay, wir albern schon wieder rum.
Ja.
Ich kann dafür nichts.
Ein paar Sachen haben wir auch gleich wieder rausgeschmissen, weil wir nicht die Kompetenz dazu haben oder weil es einfach schon wieder zu lange her ist. Wir sind gerade alle irgendwie im Studi und Stress und außerdem wart ihr letzte Woche krank und deswegen ist ja auch die Sendung mal. Ja, letzte Woche ausgefallen. Die Sendung heißt heute Radio Google Talk.
Wunderbar.
Ja, so viele Themen haben wir jetzt auch nicht. Also wir haben schon ein paar andere Themen auch noch.
Ja, genau, gut, zum Beispiel USB-Stecker.
Oh. Ja, oder Matrix.
Ja, was jetzt? Fangen wir mit LibreOffice an. Da hatten wir vorhin schon mal kurz drüber diskutiert. LibreOffice ist endlich in der Final-Version erschienen, LibreOffice 3.3. LibreOffice, wer es noch nicht mitgekriegt hat, also OpenOffice und ein großer Teil
genau,
der...
Genau, ihr könnt ja jetzt mal anfangen, so Newbies wie mir oder so Neulingen wie mir zu erklären, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen LibreOffice, GoOffice und OpenOffice?
War ich gerade dabei?
Ja, deshalb wollte ich jetzt mal
okay.
So...
Okay, wolltest du nochmal die Frage dazu stellen?
Genau.
Genau, also Oracle oder OpenOffice und die OpenOffice-Community haben sich nicht mehr so richtig verstanden. Ja. Und ja, während diverser Vorfälle, wir haben ja auch ein paar davon hier immer in der Sendung besprochen und wollten dann halt eine Foundation gründen und hatten Oracle auch eingeladen, aber Oracle hat gesagt, nee, wollen wir nicht mitmachen, wollen wir nicht mitspielen.
Euch mögen wir nicht.
Genau, und trotzdem hat die Community, wollte das selber bestimmt machen und hat dann die Document Foundation gegründet. Kurz nach der Gründung haben wir auch ein Interview geführt mit einem der Gründer, Florian Effenberger. Könnt ihr euch im Archiv mal nachhören, wenn ihr da genauere Informationen über die Gründe und wie das alles so vonstatten geht und gehen wird, noch anhören wollt. Und ja, die haben halt fleißig entwickelt, haben unter anderem Novell, Canonical und gut, IBM nicht, aber alle anderen, die so irgendwas mit OpenOffice machen oder an der OpenOffice-Entwicklung beteiligt waren oder Entwickler haben sich, die sich damit auskennen, weil der Code schon ziemlich alt und gewachsen sozusagen ist, um sich versammelt und auch viele Individuen, die da gerne zu beitragen und haben jetzt halt fleißig vor sich hin entwickelt und jetzt die, ja, weil sie von OpenOffice 3.2 geforkt sind, halt ihre Version 3.3 rausgebracht und alle großen Distributionen werden in den nächsten Versionen dann auf LibreOffice auch umsteigen, haben sie jetzt schon angekündigt. Also zum Beispiel Ubuntu steigt um, bei OpenSUSE bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die umsteigen, bei allen anderen weiß ich es jetzt ja, nicht, aber
also
ich gehe auch davon aus.
Meine Erfahrung mit LibreOffice ist, ich hatte davor bei meinem Arch Linux immer GoOffice installiert. Und dann bei einem Update hat halt Arch Linux gesagt, ja okay, hier GoOffice ist jetzt LibreOffice. Und warum ich GoOffice davor genommen habe, war, weil es irgendwie mehr Plugins hatte und irgendwie was besser gemacht hat. Und da habe ich gedacht, ja okay, nehme ich das halt. Und dann hat sich das geändert und ich habe seitdem auch gar nicht mehr OpenOffice aufgehabt. Also Go. LibreOffice.
Genau. GoOffice war auch schon immer in zum Beispiel OpenSUSE und auch in mehreren anderen Distributionen drin, hieß bloß einfach OpenOffice. Oder also bei OpenSUSE war es NovellOffice oder sowas. Mhm. Das waren halt vor allem Novell und ich glaube Canonical auch, die diesen Abkömmling, diesen Fork gestartet haben, weil sie auch mit einigen Entwicklungen nicht zufrieden waren. Und jetzt tragen die halt alle zu LibreOffice bei. Und deswegen wird sich wahrscheinlich einfach dieses GoOffice
ja
jetzt verabschieden, weil es nicht mehr nötig ist, weil es halt...
Nee, es macht halt genau das Gleiche, wo auch die Entwickler von GoOffice davor gesagt haben, dass sie es doof finden. Und deswegen passt das halt einfach. Also das ist meine persönliche, so wie ich es gerade sehe. Was ist denn jetzt gerade tatsächlich anders zu OpenOffice?
Das ist eine Frage, die ich überhaupt gar nicht beantworten kann. Also
groß, so gefühlt, was gibt es irgendwas?
Gefühlt, was bei GoOffice ja auch schon immer besser war, war die Zusammenarbeit oder Integration von hier dieses Office Open XML von Microsoft. Das hatten sie schon immer ein bisschen besser gemacht.
Ja.
Ich weiß nicht, was war es noch?
Ich glaube, das war sogar, warum ich es installiert hatte. Ich brauchte das irgendwie für dieses Office XML und das hat es getan und das Original OpenOffice hat es nicht getan und deswegen musste ich mir GoOffice installieren oder es hat eh, wie gesagt, so ziemlich das Gleiche gemacht, nur irgendwie das klein bisschen, was ich wollte, mehr. Genau. Ich guck mal, Extension Manager. Oh, ist gerade nichts installiert. Wahrscheinlich ist es alles irgendwie drin. Also es waren da noch so ein, zwei Features, die ich noch gesehen habe, die noch dabei sind, aber die kann ich jetzt gar nicht beziffern.
Ja. Habt ihr eine Ahnung, von welcher Distribution jetzt NeoOffice weggeforkt wurde?
NeoOffice.
Also das ist so diese
von der Matrix wahrscheinlich.
Nee, dieser OpenOffice-Fork, den ich, wenn ich denn mal sowas brauche, den ich benutze, weil der eine native Mac-GUI hat oder irgendwie bessere Integration hat auf dem Mac.
Genau, also eine native GUI hat das richtige OpenOffice mittlerweile auch. Das war bloß früher das Problem. Hm. Weiß ich nicht, wo die weggeforkt sind. Ist schon eine Weile her.
Ja.
Kann ich dir nicht sagen.
Na dann.
Die werden aber auch immer wahrscheinlich Teile von der normalen OpenOffice-Version wieder integriert haben. Keine Ahnung, ob das jetzt auch überhaupt noch nötig ist. Vielleicht tun sie sich ja auch mit den LibreOffice-Entwicklern zusammen und machen da eine Sache. Also ich meine, ja, würde Sinn machen.
Also wofür ich GoOffice früher auch benutzt habe, war dieses, wie heißt es, dieses Bibliography Database. Und das hat irgendwie funktioniert nach einer Menge Schmerz. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser tut. Ich wollte halt BibTeX importieren.
Das ist sowas wie BibTeX.
Das ist BibTeX, so eine BibTeX Database. Aber das war irgendwie total der Schmerz, das Ding zu integrieren, weil du irgendwie eine neue Datenbank machen musst und dann irgendwie die Sachen importieren oder so. Ich weiß auch nicht, ob das besser geworden ist, aber das hat mich schon genervt. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich gut geworden ist jetzt. Genau, aber sonst LibreOffice, ja, sieht so aus wie Office halt.
Ja, Makros, VBA-Makros, Datenbanken,
genau.
Das sind so die Vorteile von LibreOffice und halt das Karma.
Karma. Kriegt man Positives, wenn man es benutzt?
Ja, also sowohl man selber kriegt positives Karma, als auch es strahlt einfach die liebere, nettere Gemeinschaft gerade aus.
Die Freiheit, die
bringt. Während OpenOffice ja irgendwie nur noch Oracle ist sozusagen.
Mhm. Genau, und jetzt automatisch böse geworden.
Es ist automatisch böse geworden. Das ist alle
so
anderen.
Übernacht.
Ja, natürlich
Java.
Beim Kauf.
Das
direkt.
Ist wie Java,
ja,
wird auch gerade böse.
Morgens aufgestanden und hat gedacht, scheiße, jetzt muss ich irgendwas tun, das ist böse.
Scheiße, ich muss jetzt LibreOffice.
Ja. Also ich bin echt komplett...
Frühstück.
Ich bin echt
Frühstück.
Vorm Frühstück.
Vorm Frühstück.
Ich bin jetzt echt komplett auf LibreOffice umgestiegen. Also auf allen Rechnern habe ich jetzt LibreOffice installiert. Ging groß, überhaupt schmerzlos, alles vonstatten. Funktioniert genauso, wie man es erwartet. Und lässt sich halt runterladen
vom Internet.
Genau, einfach mal nach LibreOffice. Also The Document Foundation und LibreOffice irgendwie so mal lesen. Aber nichtsdestotrotz, auch Oracle werkelt noch fleißig an seinem Office rum. Die haben jetzt auch so ein Cloud-Office und was weiß ich.
Ab in die Cloud.
Jedenfalls einen Tag später ist auf OpenOffice in der Version 3.3 erschienen. Ja, und die werden sich halt jetzt auseinanderentwickeln. Also das war halt mal dieselbe Codebasis, OpenOffice 3.2 und jetzt geht's halt auseinander.
Jetzt geht's in die Vollen.
Ja.
Jetzt wird's interessant.
Genau. Gucken wir mal, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Also
vielleicht bekommt OpenOffice ja super Killer-Features und ich benutze es dann wieder, kann ja sein. Auch wenn es von Oracle ist und böse.
Ja, gut, musst du dann selber entscheiden.
Genau.
Weiß ich nicht.
Wenn ich dieses negative Karma vertragen kann.
Genau, genau. Ich wollte es nicht
so
drastisch formulieren, aber...
Ich muss einfach mehr positives Karma jetzt ansammeln, indem ich nicht irgendwie lustige Sachen erzähle. Und dann kann ich auch sowas wieder benutzen.
Großartig.
Ja.
Mehr Karma.
Mehr Karma.
Mehr Karma. Okay, dann, ich weiß, interessiert euch auch nicht so, also zumindest die Anwesenden hier nicht, aber euch da draußen bestimmt, KDE ist in der neuen Version rausgekommen und ich habe irgendwie Schnupfen. Was ist denn jetzt los? Ich habe es aber leider noch nicht getestet. KDE 4.6 ist da, also wer da dran ist, mal installieren und mal durchgucken. Im KVN ist ganz viel gemacht worden und auch sonstige Stabilitätsverbesserungen. Ich bin ja immer noch, setzt jetzt auf UDEV und sowas auf. Also ein paar alte Abhängigkeiten da weggenommen und gerade im KVN ist viel passiert. Ja, guckt euch das einfach
mal. KDE ist mittlerweile endlich geschafft, den Hardware Abstraction Layer wegzuoptimieren.
Ja, sieht so aus. Ja, ich glaube,
letztens,
der ist weg.
Letztens habe ich das Ding einfach deinstalliert und hat immer noch alles funktioniert. Ich war total überrascht. Ich habe gedacht, mein Computer hat bestimmt irgendwie Abhängigkeiten zu anderen Modulen. Aber es war gar nicht so. Und jetzt ist mein Computer bestimmt, lebt auch noch eine halbe Stunde länger.
Echt?
Jetzt, weiß ich nicht, bestimmt.
Hat sich das so sehr ausgewirkt?
Ich weiß nicht,
naja,
ich rate
einfach. Seitdem
HAL macht ja dieses Polling auf die auf die Devices.
Ja, stimmt.
Und das kostet relativ viel Strom. Das bietet auch, wenn du dieses Powertop machst.
Powertop von
der sagt
Intel
ja,
oder IBM? Oder?
Von Intel.
Von Intel. Die sagen ja auch, ja, mach mal dein HAL, dass es nicht mehr pollen soll. Mhm. Also bringt es wohl doch nicht einen unheimlichen
Aber das
Teil.
Probiere ich jetzt auch mal, wenn ich das deinstalliere.
Aber
also
nicht
einfach,
live.
Doch, ich deinstalliere
nein,
es
du kannst
live.
Nicht, nein.
Wieso kann ich
du
das
weißt,
nicht?
Das ist der Zockereffekt.
Pac-Man minus R, wie war das? HAL? Heißt es nur HAL?
Ja.
Prüfe Abhängigkeiten. Gucken wir mal, ob ich das auch löschen kann. Oder ob da irgendwas drauf ist. Also ich meine, Xorg und alle anderen sind ja weg. Die
brauchen alle UDEF.
Gnome-FSF braucht es noch. Und
ja.
Ich habe ja mein KDE noch nicht geupdatet, deswegen haben wir die KDE-Libs. Und meine LibWirt. Der Wirt-Manager.
Was ist das? Was ist denn LibWirt?
Ihr kennt LibWirt nicht?
Nein.
Also wenn man mit KVM oder Xen Virtualisierung macht. Mhm.
Die Virtualisierungslibrary. Okay.
Genau. Okay. Gibt es da so eine Library von Red Hat, vornehmlich vorangetrieben, dass du Werkzeuge darauf aufsetzen kannst und das Ding dann, egal ob das jetzt KVM, ob das Xen ist, gleich steuern kannst, ohne dass du da spezifische Sachen immer noch machen musst.
Also praktisch so ein
Abstraktionsschicht
oben drüber.
Genau.
Ja.
Okay. Genau. Okay. Und dann kannst du darauf Tools programmieren und die benutzen.
Die funktionieren dann halt überall.
Und ich glaube, VirtualBox auch. Ja, genau.
Okay. VirtualBox braucht das auch?
Kannst du damit auch.
Ach so,
auch
kannst
machen.
Du damit auch.
Also man kann dann alternativ.
Ach, du kannst Sachen machen, okay.
Genau.
Ja.
Okay. Kuba Libre. Jetzt geht's ab. Kuba Libre.
Seid nicht so lustig. Jetzt hört auf, lustig zu sein.
Genau, aber würde ich dann auch deinstallieren, sobald ich mal mein KDE geupdatet habe. Frank wird wahrscheinlich auch mal wieder in die Sendung kommen, vielleicht nächste oder übernächste Woche, dann können wir darüber nochmal genauer reden. Also wenn ihr könnt es ja mal bis dahin ausprobieren. Ich kann jetzt auch nicht dazu viel zu sagen. Ich wollte mir immer den Release-Kandidat davor installieren und auch mal ein bisschen rumspielen auf dem Netbook mit der Netbook-Oberfläche und so, aber gerade einfach zu viel Stress, also nicht dazu gekommen. Und dabei gibt es bei Arch Linux auch gab's extra ein Testing-Repository, aus dem man das neue KDE immer ziehen kann. Also wer Und wir haben hier in unserer Hörerumfrage, die ihr alle mitgemacht habt, haben wir festgestellt, die Gruppe der Arch Linux-Nutzer ist sehr hoch bei uns. Also nach Ubuntu kommt gleich Arch Linux.
Mhm, das ist ja abgefallen.
Ich glaube, das waren so 20-30% der.
Das ist aber jetzt doch schon.
Es
zeigt nicht so den globalen.
Nee.
Wenn man sich auf dem Kongress da umgesehen hat, da
also
war
es
auch
waren,
viel.
Ja, da habe ich auch vor die coole. Ich weiß nicht, habe ich das letzte Mal erzählt? So, what is your window manager? It's awesome. Yeah, I know. But what's your window manager?
It's awesome.
Yeah, awesome window manager.
Wolltet ihr nicht Deutsch reden?
Ja, aber
das war gerade ein Zitat, das ist okay.
Dieses Gespräch hat tatsächlich auf Englisch stattgefunden und wir mussten demjenigen erklären, dass unser Window Manager tatsächlich awesome heißt.
Mhm. Ja. Ja, und awesome ist.
Großartig ist.
Großartig. Mein Window Manager ist großartig.
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 Genau.
Auf jeden Fall.
Okay. Weiter im Text. Weiter im Text. Mozilla. HTML5. Datenschutz. Nee. Was? Worum geht's?
Das hat nichts mit HTML5 zu tun.
Ach so, schade. Aber mit Cookies.
Ja, yeah, genau, mit Cookies. Lecker Cookies.
Cookies? Keksen. Mit Keksen.
Mit Keksen im Internet.
Nee, Cookies kann man, ist glaube ich schon einge.
Cookies, aber Cookies. Lecker Cookies passt dann nicht. Da muss er lecker Kekse
ja,
sein.
Ja, auf jeden Fall.
Okay,
dann
reicht.
Funktioniert jetzt. Das Wortspiel nicht mehr.
Ja.
Egal, zurück zum Thema. Ja, es gibt ja so diverse Dienste im Internet, die unter anderem mit Werbung ihr Geld verdienen und dann auch gerne mal ihre Benutzer nachverfolgen, um rauszufinden, wo die denn hinsurfen. Und wenn man jetzt irgendwie mehr auf unterschiedlichen Webseiten unterschiedliche Werbebanner vom gleichen Anbieter eingebunden hat, dann ist der Anbieter theoretisch in der Lage, so den Klickweg von dem User, von dem Benutzer zu verfolgen.
Das wird auch gemacht, oder?
Ja, ja, das wird.
Also dafür macht man es ja, ansonsten wird man es ja einfach nicht machen.
Ja, das wird tatsächlich viel gemacht, aber die Anbieter von solchen Werbediensten haben mittlerweile auch eingesehen, dass es sowas wie Datenschutz gibt und dass es User, und dass es User gibt, die sowas nicht unbedingt haben wollen. Und da gab es jetzt in den letzten Monaten so ein Teil, was sich da entwickelt hat, und zwar...
Ist das schon so lange? Ich hab das bloß gerade irgendwie letztens mal aufpoppen hören.
Dazu komme ich noch.
Erzähl weiter.
Genau, da gab es nämlich dann mal so die Option, dass man sagen kann, okay, man setzt denn jetzt einen gewissen No-Track-Cookie, das muss aber dann tatsächlich der User machen, der Benutzer, und... dann wird, wenn man diesen Cookie gesetzt hat, wird dann im Endeffekt halt auf dieses Nachverfolgen verzichtet.
Genau.
Bei manchen Anbietern, ja, die das Ganze eingebaut haben.
Wenn die das ehren, dein Cookie, den du gesetzt hast.
Genau.
Ja, genau, da gab es ja so ein Branchenverband oder so, der gesagt hat,
genau, hier,
unsere Mitglieder,
genau,
die machen das
die
jetzt.
Die haben sich dann praktisch da gemeinsam dazu entschieden, das zu machen, und man muss dann halt im Endeffekt für die einzelnen, also für jede Webseite einzeln, muss man dazu sagen, oder für jeden Anbieter einzeln, muss man dann halt im Endeffekt einen Cookie setzen. Und dann wird man immer mitverfolgt.
Mhm.
So, jetzt ist das, hat es natürlich ein Problem, dass jeder Benutzer, der das Ganze abschalten will, der muss dann halt genauso für jeden Werbeanbieter so ein Cookie setzen, manuell.
Mhm.
Und das ist irgendwie...
Ab wann gibt es das nochmal genau? Diesen Do-Not-Track-Cookie?
Den gibt es jetzt schon.
Nee, wie lange es den davor schon gab?
So. Da müsste ich mal nachrecherchieren, das kann ich dir spontan nicht sagen.
Ich habe davon tatsächlich überhaupt nichts mitbekommen. Ich interessiere mich eigentlich schon für solche Sachen, wenn ich nicht nachverfolgt werde.
Also es gab vor einer Weile sowas, unter anderem für Google Analytics, dass man dann so einen Browser-Plugin installieren konnte und dann auf von Google nicht mehr getrackt wurde.
Mhm.
Und wie gesagt, also diese Geschichte mit dem Cookie gibt es scheinbar schon eine Weile. Ich habe jetzt allerdings auch nicht im Kopf, wie lange das schon gibt, genau.
Aber jetzt hat Mozilla sich da trotzdem mal eingeschaltet.
Genau, das Problem ist halt, der User muss jedes Mal aktiv werden und im Endeffekt jeden Anbieter einzeln, also bei jedem Anbieter einzeln sagen, er möchte das nicht haben.
Ach so, ich dachte, du musst nur einen Cookie ablegen.
Nee, der ist ja immer bloß für eine.
Ja, das Problem ist, also so einen Cookie, der ist ja beschränkt durch diese Emergency-Policy.
Ja,
das heißt, er kann nur von dem Server ausgelesen werden, von dem er gesetzt wurde.
Ja.
Und darum muss man das halt im Endeffekt für jeden Einzelnen machen.
Nur eine Domäne halt, also
genau,
geht für eine Domäne.
Genau. Und jetzt hat sich halt im Endeffekt das Mozilla-Projekt dazu entschlossen, man bietet sowas im Browser als Konfigurationsoption an. Und was dann stattdessen gemacht wird, ist, der Browser setzt automatisch einen HTTP-Header beim Anfragen jedes Mal, dass praktisch, wenn man jetzt eine Webseite aufruft, dass dann halt dieser Header automatisch gesetzt wird. Und wenn da jetzt irgendwie ein Werbebanner abgerufen wird, dann wird dann im Endeffekt dieser Header gesetzt und dann weiß der Anbieter, okay, ich soll hier nicht nachverfolgen. Das hat natürlich den Vorteil, man muss es nur einmal einstellen und dann funktioniert es überall. Hat momentan den Nachteil, dass es wahrscheinlich, also soweit ich gelesen habe, keiner der momentanen Anbieter unterstützt, wird aber wahrscheinlich kommen.
Mhm.
Und das soll jetzt standardmäßig in Firefox 4 mit integriert werden.
Und wo muss der Werbeanbieter denn sitzen, damit der das auch da gezwungen ist, das zu verwenden? Oder ist gar keiner gezwungen und das ist so ein, ja, wenn ihr, wir machen es vielleicht?
Das ist tatsächlich eine gute Frage.
Weil wenn die irgendwie in Russland oder in China sitzen, dann ist es denen, glaube ich, so ziemlich egal, ob ich da irgendwelche Cookies setze.
Richtig.
Na gut, es geht dann auch wieder nur um die Leute, die es freiwillig akzeptieren.
Genau, also das ist alles ist eine Sache
freiwillige Basis.
Auf freiwilliger Basis.
Mhm, okay.
Und hilft einem dann halt bei so Diensten wie jetzt unter anderem Google. Oder,
ja, okay, bei Google, weil die ja relativ Google verbreitet sind.
Drehst du gerade an meinem Mikrofon rum?
Mhm.
Ah.
Warum?
Ich höre mich irgendwie gerade anders an.
Anders der.
Anders da.
Jetzt auch kein Deutsch, oder?
Ja, nee, das ist auch kein Deutsch. Aber egal. Genau. Also ich würde sagen, wenn das tatsächlich dann mal von den Diensten implementiert wird, dann ist das eine gute Sache.
Ich denke auch. Also so ein Opt-out ist halt schon was Nettes, wenn man die Möglichkeit hat.
Genau. Auch wenn wir gerade noch nicht bei Google sind, ich würde da gerne mal kurz was vorziehen, weil es gerade thematisch passt. Mhm. Für den Google Chrome gibt es jetzt nämlich auch einen Plugin, was dieses Cookiesetzen automatisiert.
Google hat einen Tag später irgendwie...
Genau, die haben da praktisch drauf reagiert und haben gesagt, okay, wir bieten das jetzt für den Chrome auch an, als Plugin. Und dann kann man das einfach installieren und die setzen schon automatisch dieses No-Track-Cookie für die ganzen bekannten Anbieter.
Das ist im Chrome Web Store, also gar nicht irgendwie als Plugin, sondern...
Doch, das ist ein Chrome-Plugin, das sieht jetzt nur so aus, wenn du darauf installierst, ist das eine ganz normale
Extension. Da steht der Preis dabei sogar, free.
Ja, weil gut, aber mittlerweile
gibt's Google
also kommt
Web Store
jetzt
aufgemacht
der hat. Web Store, der kommt ja jetzt.
Ja. Der ist schon
werden
da.
Dann eigentlich alle Plugins migriert oder gibt es diesen Plugin-Store dann?
Ich glaube, die haben das jetzt einfach zusammengeführt.
Okay, glaube ich auch.
Also Chrome Web Store gibt es schon eine Weile, habe ich bis jetzt noch nichts großartig genutzt. Ich habe auf der Arbeit mal ein paar Dinge gesehen, die Kollegen ausprobiert haben. Scheint ganz nett zu sein, aber...
Ich habe es gerade mal installiert, mal gucken, was passiert.
Ja.
Hoffentlich, wahrscheinlich nichts, weil ich es nicht sehe.
Ja, also ersetzt einfach diese No-Track-Cookies und es gibt da auch keine Option oder sowas dafür.
Hm. Ja. Ich habe das Ding auch installiert.
Also du hast, das ist dann wieder was fürs Karma einfach.
Genau.
Ja, genau. So. Also alle installieren.
Ja, LibreOffice und diesen No-Track Cookie.
Wenn ihr nicht getrackt werden wollt.
Genau.
Natürlich auch den
wenn ihr nicht verfolgt werden wollt.
Ihr könnt natürlich auch den Privacy-Modus einstellen. Ja. Da haben wir ja gelernt, dann sind wir auch nicht von diesem Super-Cookie trackbar.
Sagen wir es mal so, man ist trotzdem nachverfolgbar für die Sitzung, in der man sich gerade befindet.
Ja,
weil der
die
Browser
ist aber meist nicht so lang.
Ja, der Browser nimmt ja trotzdem Cookies an, aber die werden dann halt, nachdem man den Browser wieder geschlossen hat, wieder gelöscht.
Ja.
Genau, also das Wichtige, glaube ich, an diesem Privacy-Modus ist einfach, dass wenn man auf spezielle Seiten geht, dass die dann halt nicht in der History sind. In der
History. Genau. Schon klar. Okay, dann...
In dem Verlauf.
Im Verlauf.
Ja, im Verlauf.
Genau.
Nicht im Einlauf.
Jetzt hör auf, lustig zu sein, also wirklich.
Wolfram Alpha.
Ja, Wolfram Alpha, genau, das habe ich nämlich hingeschrieben. Ich finde es cool, Wolfram Alpha ist eine Seite, wo man so Fragen, also es ist nicht wirklich eine Suchmaschine, sondern die ist gibt dir direkt Antworten, also du suchst nicht irgendwie...
Genau, du suchst Temperature Berlin und gibt dir aus, wie die aktuelle Temperatur
ist, so
der Temperaturverlauf ist.
Wissensdatenbank kann man es nennen.
Ja. Distance Moon Earth gibt dir an, wie groß die Distanz ist.
Genau, also es ist mehr oder weniger eine semantische Suchmaschine.
Genau, eine semantische Suchmaschine. Und, genau.
Also es gibt tatsächlich, ich benutze es tatsächlich öfter.
Ja, man kann das tatsächlich, also das Wolfram Alpha ist tatsächlich auch ziemlich mächtig. Also was man tatsächlich damit machen kann, sind so Dinge wie Differentialgleichungen lösen.
Ja, das Ding hat sogar einen Input für MATLAB.
Ja.
Und da kann man also MATLAB-Kram direkt reinwerfen und das, wenn du Glück hast, kommt das Richtige raus. Das kann halt auch so kann halt ein normalen Taschenrechner einfach sein, was ja auch Google auch kann. Aber es kann dann halt auch so.
Man kann sich zum Beispiel anzeigen lassen, die Menge von Gold, die es auf der Welt gibt und wie viele Schwimmbäder man damit füllen kann.
Und man kann halt auch so Gleichungen direkt grafisch darstellbar darstellen lassen, was halt echt eine nette Sache ist. Zum Beispiel, keine Ahnung. Also man kann die auf die Seite geben, die machen relativ viele Beispiele auch schon, was man machen kann.
Genau.
Und die haben jetzt ihre API, wie übersetzt man das am besten?
Ja.
Schnittstelle.
Ihre Programmierschnittstelle freigegeben zur freien Verwendung. Und dazu muss man sagen, DuckDuckGo hat die davor schon so verwendet. DuckDuckGo ist eine alternative Suchmaschine,
genau,
also wo man auch Karma bekommt, wenn man nicht getrackt wird.
Genau.
Nicht verfolgt wird.
Könnte man eigentlich bei dem Punkt jetzt gerade mal ansprechen,
weil DuckDuckGo
ist wirklich cool.
Hatte ich auch tatsächlich da drin. Und DuckDuckGo ist halt auch eine Suchmaschine, ähnlich wie Google, die halt Quellen anzieht. Und eine darunter ist halt Wolfram Alpha, dann gibt es die Yahoo-Suchmaschine und Bing.
Und Google. Yahoo gibt es ja gar nicht mehr als Suchmaschine. Die benutzen auch nur noch Bing.
Ja, ja.
Genau. Und entlassen also jetzt noch, wieder einen großen Mitarbeiter.
Also DuckDuckGo ist eine Meta-Suchmaschine, die halt so die anderen großen indiziert und zusammenfasst unter einem.
Und die geben halt auch so Instant-Treffer. Also man gibt halt irgendwas ein und bekommt dann halt oben gleich die richtige Antwort. Wenn zum Beispiel von Wikipedia, wenn es dazu einen Artikel gibt, sieht er gleich, okay, da kannst du nachgucken, meinst du das? Und die haben es halt auch für Wolfram Alpha. Also du, wenn du eingibst 2x2, dann kriegst du auch entsprechend gleich das Ergebnis von Wolfram Alpha zurück. Das Besondere daran ist, sie tracken dich nicht. Also sie verfolgen nicht, was du machst, im Gegensatz zur Google-Suchmaschine. Da gibt es ein cooles Video, das ist mal, oder ich glaube, nee, nur eine Webseite von DuckDuckGo, wo die so ein bisschen beschreiben, was sie alles besser machen. Die könnte man auch verlinken mal. Genau, zu Wolfram Alpha, die haben jetzt die API freigegeben, die Programmierschnittstelle, und man kann dann per HTTP REST Interface kann man tatsächlich so Anfragen stellen und bekommt dann halt XML zurück und kann dann das selber auswerten. Zum Beispiel, man macht einen Konsolen-Client, einen Konsolen ganz kurz.
Er muss es übersetzen.
Ein Konsolen.
Wie übersetzt man das jetzt?
Funktioniert nicht.
Client.
Wie übersetzt man einen Client?
Genau, Chat, hilf uns doch mal.
Eine Konsolenanwendung.
Eine Konsolenanwendung. Eine Konsolenanwendung, wo man da einfach diese Anfragen direkt hinschreiben kann und dann, je nachdem, was du halt hingeschrieben hast, kriegst du dann die Antwort zurück und kannst sie dann auf der Konsole wieder ausgeben. Das zum Beispiel jetzt, du benutzt es einfach als Taschenrechner oder benutzt es halt irgendwie, um sowas halt, was Wolfram Alpha halt möglich macht, zu verwenden.
Genau.
Und da gibt es einen, wie nennen die das Ding, Explorer, API Explorer. Und wenn man da mal raufklickt, bei products.wolframalpha.com/api/explorer.html, da kann man dann einfach mal eine Frage hinschicken, zum Beispiel 2x2. Und dann sieht man, was man machen muss, um diese Frage zu beschreiben. Das sieht so aus, hier Query, Fragezeichen, API, ID und bla bla bla. Und bekommt dann hier die richtige Antwort zurück.
Genau.
Und dann sieht man auch schön, was man da alles zurückbekommt und was man damit alles machen kann.
Man kann es also praktisch mal ausprobieren, bevor man sowas programmiert.
Genau, dann kann man auch gleich sehen, was für einen wahrscheinlich das Interessanteste ist, von dieser Frage rauszubekommen. Zum Beispiel, wenn man nur die Klartextantwort von der Anfrage, also den ersten Treffer sozusagen, dann kann man das relativ gut sehen, was da eigentlich zurückkommt. Und genau.
Und die ganze Schnittstelle von Wolfram Alpha ist kostenlos, weil die waren ja immer so am Anfang auf dem Trip, oh, wir müssen hier für alles Geld irgendwie verlangen, die wollten ja irgendwie Geld machen.
Groß, genau, und die ist jetzt frei.
Ah, okay, also die gab es schon immer und die hat Geld gekostet und jetzt ist sie einfach, aha, okay.
Genau, wenn ich das, ja, genau so.
Aha,
okay. Und das ist halt schon eine coole Sache, denke ich.
So, ich habe mal Life, the Universe and Everything bei Wolfram Alpha eingegeben und
es reicht auch, wenn man 42 eintippt.
Echt?
Ja. Yep.
Dann tippen wir 42 ein. Computing. wo? Nee. Geht nicht. Edge. Da sagt er nur,
war mal.
Is an even number.
Also wenn man es bei DuckDuckGo eingibt, dann kriegt man das Richtige.
Okay.
Peer Popular Culture 24, the answer to the ultimate question of life, universe and everything.
Das ist schon krass, was man mit so einem simplen Buch alles schaffen kann, ne?
Okay. Eine Zahl populär machen auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, weiter im Text?
Weiter im Text.
Das Internet wird kleiner.
Nein, eigentlich wird es ja größer.
Ja, es wird immer größer, bis es dann den Anschlag hat.
Sag mal so, der verfügbare Adressplatz wird kleiner.
Genau.
Nein, also wenn du noch was auch größer. Also eigentlich ist der Platz auch immer gleich groß gewesen.
Genau.
Er war bloß nicht verbraucht.
Genau.
Ja.
Richtig. Der freie Platz.
Ja, darum habe ich ja gesagt, der freie Platz.
Ja, der freie Platz stimmt.
Der freie Platz. Hm? Naja. Aber mit IPv6 wird alles besser.
Ja, auf jeden Fall. Dann verrecken wir jetzt mal
also,
die ganze Route.
Es ging ja, oder wir haben es auch schon, ich glaube, wir sagen es auch schon seit Jahren in dieser Sendung, dass bald IPv6 kommen
aber bald.
Wird.
Das kommt bald.
Weil IPv4 zu Ende geht und ja, es wird dieses Jahr definitiv soweit sein.
LTE benutzt IPv6, by the way. Die machen das direkt nativ.
Man muss nur sagen, was LTE ist.
4G, also 3G, ist dieses neue, was UMTS?
Funk.
UMTS-Funk. Und 4G ist die ist das Coolere, was dann alles besser macht.
Long-Term-Evolution.
Long-Term-Evolution.
Praktisch genau, dieses genau. 4G-Netzwerk für mobile Datendienste.
Ja, ja. Also 4G-Netzwerk, du kannst es auch für statische Daten.
Google bringt da jetzt demnächst so ein LTE-Handy raus, oder? Oder irgendjemand hat so ein... Also die Fritzbox gibt es demnächst in LTE-Version auch, habe ich gelesen.
Ja, LTE ist halt cool, weil du relativ hohe Datenraten hast tatsächlich.
Aber in die Handys muss es auch erstmal reinkommen, weil ich glaube, du kannst damit auch kannst es auch gut im Zug oder sowas benutzen.
Es muss vorher erstmal in der Infrastruktur unterstützt werden.
Ja, also die Infrastruktur sieht gerade relativ mau aus.
Genau.
Weil die wollen erstmal alle
davor lohnt sich ja eh nicht ein Telefon zu kaufen, was es unterstützt, wenn man denn kein Netz hat. So.
Ja. Okay, also ich habe letztens auch getwittert, IPv6 kommt und wir haben es ja schon auch mal angekündigt, dass dieses tolle Spiel auch bald kommen wird.
Ja, das kommt auch bald.
Ja, das kommt auch bald.
Ja, tatsächlich. Also das
Duke Nukem Forever.
Also Duke Nukem wurde tatsächlich jetzt
nicht
schon
gedacht,
irgendwie auf Amazon zum Vorbestellen gesichtet, habe ich gehört.
Läuft so das dann auf Linux Herd?
Auf GNU Herd.
Auf GNU Herd, genau.
GNU Herd so.
Und mit E17 als Desktop Environment.
Ja,
definitiv.
Auf jeden Fall.
Natürlich.
Gut, wollte ich nur mal gesagt haben. Also,
nativ dafür implementiert einfach.
Genau, ist nativ geschrieben. Zurück zu IPv4.
Hier, kostet 49,95.
Kann man vorbestellen. Ja gut, aber solange du es nicht in den Händen hältst, es gibt schon...
Soll ich auf den Bestellen-Knopf gehen?
Nein, es gibt Leute, die haben schon Kaufbelege oder Reservierungsbelege von vor 15 Jahren. Oder wie alt ist das Ding? 15? 10?
15? Ich glaube 15. 10? 15? 10?
Mhm. Also es gibt... Ja. Reservierungsbelege dafür, die sind so alt, deswegen, dass
meinst
bei
du,
Amazon
ob die noch
drin
gelten?
Steht.
Ob die noch gelten?
Ob die noch gelten? Weiß, ob das, wo du es gekauft hast, überhaupt
bei
noch.
Amazon dann auf jeden Fall.
Du, Amazon 15 Jahre.
Wird eng.
Die sind erst 99 oder wann sind die an den Start gegangen?
Dafür gibt es ja.
Auch mal wieder, dafür gibt's ja.
Genau, für 30 Mark.
Da warst du günstig dabei, auf jeden Fall.
Deutsche Mark. Oder
genau.
DDR-Mark.
Deutsche Mark.
Welche Mark?
Habe ich dir gesagt, ja. Deutsche Mark. Zurück zum Thema.
Mark der DDR.
Wir wollen IPv6 jetzt
wir
sofort.
Wir wollen IPv6. Ja, heute sind wir nicht IPv6, weil wir sind an
1995
ADM.
Steht hier.
1995? Echt?
Ja.
So alt sind die schon?
Das heißt, das würde gerade passen.
Dann würde es gerade passen. Ja, okay. Na, vielleicht übernehmen die ja die.
Launched on 1959.
Ja, okay. Gut. Also, IPv6. IPv4 ist tatsächlich, also man ging ja davon aus, dass es irgendwie noch übers Jahr reichen wird, aber neue Prognosen sagen, reicht vielleicht noch bis März. Und dann haben die regionalen Provider noch so ein bisschen und dann ist halt vorbei.
Version 4 Schwarzmarkt gibt es dann?
Ja, ich glaube auch.
Es kommt.
Ich horte meine IPv4-Adressen auch alle.
Ich muss mir noch ein paar besorgen.
Ja.
Besorg dir mal ein paar. Das Schöne ist, hier in dem Raum habe ich ja ganz viele. Ich habe ja hier ein ganzes...
Alcatel Lucent hat noch einen /8er-Block, wollte ich nur noch dazu sagen.
Ach, ihr seid das.
Ja, wir haben noch einen kompletten. Ja. Genauso wie Apple.
Ja. Aber ich will auch nicht wissen, wie viel HP zum Beispiel hat. Die haben...
Die haben, glaube ich, keinen /8.
Doch. Ich glaube, durch DEC haben die...
Nee, die haben...
Oder
die
haben Compaq.
Compaq haben sie aufgekauft.
Ah, ja, Compaq
hatte definitiv einen /8.
Dann haben sie noch ein bisschen.
Genau.
Also hier haben wir einen /16, die HDM.
Und ich habe 256 IP-Adressen von davon alleine hier, unter Kontrolle.
Haha.
Kontrolle.
Genau. Der Ingo.
Ja, ich horte also auch IPv4-Adressen.
Die V4-Checke.
Ja.
Was, Radiotux.de hat keinen AAAA-Record?
Nee, noch nicht.
Okay.
AB-IPv6.radiotux.de geht aber gerade nicht, aber kommt auch wieder.
Also Mediengewitter hat das ja.
Echt?
Ja, wow. Habe ich mal eingerichtet.
Das ist auch schön von dir.
Voll gut. Wir haben tatsächlich auch IPv6.
Aber habt ihr nativ oder habt ihr über Tunneling?
Nee, wir haben nativ.
Ah, okay.
Echt?
Ja, wir sind hier so am Bellevue angebunden und so.
Ja, stimmt. Ja, wir sind hier auch am Bellevue angebunden, ja, ja. Und hier
aber,
ist nix.
Aber also. da, wo der Server steht, da gibt es tatsächlich IPv6.
Da gibt es mehr Energie.
Nee, also am Server liegt jetzt auch direkt IPv6, also am Radio Tux Server, aber ich habe es noch nicht bis in die Virtual Machine durchgezogen und das mal alles eingestellt. Wenn ich mal ein paar Wochen Zeit habe oder wenigstens ein paar Tage, dann mache ich das. Ja, komm, datenschutzrechtlich böse. Also, da stellt man halt die Privacy-Auktion ein und dann ist halt auch wieder gut.
Genau, du machst den Privacy-Cookie.
Also,
nee, also das muss man dazu sagen. Sollte man vielleicht mal erklären, haben wir das schon mal?
Privacy-Option bei
IPv6. Also normalerweise, wenn man in einen Teil von IPv6 wird, also wenn man praktisch eine IPv6-Adresse bekommt, dann ist ein Teil deiner IPv6-Adresse besteht aus deiner MAC-Adresse. Mhm. Und somit kann man praktisch deinen Rechner anhand der IPv6-Adresse theoretisch verfolgen. Man kann aber diese Privacy-Option setzen, die bietet eigentlich jedes Betriebssystem an.
Ja, was halt auch noch ein Problem ist, dass du eigentlich bei V6 immer einen kompletten Block bekommst und der ändert sich halt nicht, dieser Block, wo du herkommst. Und das ist halt nur deiner. Und entsprechend kann man halt auch sehen, dass du immer noch der gleiche bist. So wie statische IP-Adressen, nur mehr.
Ja, aber das ist... Also ich meine, wenn ich jetzt im Hackcenter beim CCC, habe ich schon eine andere IPv6-Adresse, als wenn ich zu Hause sitze. Ja. Also kann ich haben.
Ja,
ich, kann, ich kann auch dieselbe haben, aber ich kann auch unterschiedliche haben. Es kommt ja auf die Netzinfrastruktur dort an. Hm. Also da und wenn man diese Privacy-Option eingestellt hat, dass der halt nicht aus der MAC-Adresse die IP-Adresse bildet oder sowas, dann bist du halt auch nicht so trackbar. Mhm. Also ich sehe da nicht so die großen Probleme. Klar, es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen, aber CT hat da ja einen großen Artikel letztens drin gehabt und da habe ich gedacht, boah, jetzt macht die Leute nicht noch verrückt, ja. Deswegen, also...
Aber Leute, die CT lesen, die lassen sich doch bestimmt von sowas nicht verrückt machen.
Naja.
Ja. Überzeugt.
Also okay, es ist nicht Computerbild, da gebe ich dir recht.
Wenn die sowas machen würden,
oder
das,
so.
Das wäre echt übel.
Also die schreiben ja, da, also gut, da weiß ich nicht, was die alles für Schund schreiben. Aber die haben sowas bestimmt auch schon geschrieben. So, böses ja. IPv6.
Meine größte Einsicht war ja, wo ich gemerkt habe, dass Computerbild von der Bild ist. Das war so die Einsicht des Tages. Gruselig. Das war mit 16 oder so. Und das war echt
übel. Da hast du noch Computerbild gelesen.
Ja. Weil die hatten, immer coole Demos drin. Hey.
Oh Gott. Okay, du bist einfach zu jung.
Ja, wahrscheinlich. Flady?
Ich bin älter als du.
Wow, 2 Jahre.
3.
Ja, und
hoffst du? Ja. Ja, du bist eh alt.
Genau, ich gehe ja gleich auf die 30 zu, von daher. Mein Kreuz. Ja, damals, ihr wisst noch. Als alles gut war.
Damals,
als
die Zeit noch schlecht waren, ja.
Aber das darf man ja auch nicht mehr sagen.
Wieso? Ja. War die Zeit nie schlecht?
Nein, Sie können es doch mitsprechen. Früher war alles gut.
Ah.
Hm.
Echt? Butterbrot?
Nee.
Kennt ihr nicht?
Nee.
Müssen wir nachher mal in der Aftershow
Aftershow
machen. Aus Neues aus der Anstalt. Der Hausmeister. Geil. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Spielen wir nachher. Gut, das zu IPv4, IPv6. Ich habe da auch mal einen Vortrag drüber gemacht, kann ich auch nochmal verlinken, kann man sich auch noch ein bisschen einlesen. So. Und eigentlich, ich hatte eigentlich schon ewig mal vor, so einen richtigen Podcast nur zu dem Thema zu machen und mal ein paar Experten einzuladen. Könnten wir auch mal in der Binärgewitter-Sendung machen.
Könnten wir tun.
Müssten wir dann halt mal bald machen. Also genug Experten finden wir dafür. Das ist kein Problem. Wir
können auch noch ein bisschen warten, dann wird die Situation noch ein bisschen extremer. Dann lohnt es sich vielleicht noch mehr, da einen Podcast drüber zu machen.
Du meinst, dann wird man auch gleich gehypt überall?
Genau, natürlich. Ja, weil die haben es gesagt.
Die haben es gesagt, deswegen muss es stimmen.
Pelzig, ja. Nee, was, pelzig ist pelzig? Der Falsche. Ist der Falsche.
Pelzig?
Der ist blöd, ich meine den Hausmeister. Den richtigen.
Ich habe gedacht, irgendwas ist pelzig, das war eklig.
Pelzig, du meinst, ist so wie schimmelig.
Aber wisst ihr, was gar nicht pelzig ist? Das neue HTML5-Logo.
Boah.
Sieht aus wie ein Schild.
Das sieht aus wie das Transformers-Logo. Ich finde es cool.
Und das schützt dich.
Ja, es schützt einen. Ja, das Interessante ist, dass es tatsächlich das HTML5-Logo von W3C kommt, obwohl
ja,
eigentlich
obwohl die überhaupt nichts zu sagen haben.
Ja doch, die haben da dann irgendwann mal angefangen, auf den Zug mit aufzuspringen und haben gesagt, okay, wir arbeiten da jetzt mit der WattWG zusammen.
So sehen die das. Die WattWG sagt, uns doch völlig egal. Und wir machen ja HTML5 und was ihr da macht, ist uns völlig Pumpe. Der Streit hat sich ja damals entzündet, oder die also WattWG sind die Browserhersteller.
Genau, also
alle Browserhersteller zusammen.
WattWG ist ein Konsortium, was zum Großteil aus den Browserherstellern besteht.
Also sind Apple, Google,
Microsoft,
die sind später Opera,
später dazugekommen, ja.
Software.
Haben wir Mozilla schon gesagt?
Mozilla haben wir noch nicht gesagt, genau. Die sitzen da drin und haben sich dieses HTML5 ausgedacht, nachdem das W3C ja eigentlich ein schönes, sauberes Internet haben wollte, mal auf richtigen guten Standards namens XML und sowas. Ja, also und damit das, kläglich gescheitert.
Genau, sind. Also das W3C hat es tatsächlich geschafft, nach was 1999 oder 2000. Ich glaube 99 war es, muss ich mal kurz nachrecherchieren. Auf jeden Fall haben die seitdem es nicht geschafft, eine neue HTML-Version rauszubringen, nachdem sie XHTML 1.0 rausgebracht haben. Und in XHTML ist eigentlich nur dazugekommen, dass die Regeln, das HTML zu schreiben, strenger geworden sind und dass man es halt strikt nach well-formed XML-Normen schreiben musste.
Genau, was dazu geführt hat, wenn du die Klammer nicht mehr zugemacht hast, wurde diese Webseite überhaupt gar nicht mehr angezeigt.
Finde ich ja prinzipiell eigentlich auch keine schlechte Sache, dass man maschinenlesbare Webseiten schreibt, weil XML ist also de facto besser parsbar als normales
HTML. Genau, bei HTML ist es halt so, ich parse mir was zusammen und gucke mal, was dabei rauskommt. Es könnte auch.
Nee, das basiert tatsächlich auch auf einem Standard, der nennt sich SGML, ist allerdings im Parsing sehr viel liberaler als XML. Ja. Und das macht es natürlich viel schwerer, dafür einen vernünftigen Parser zu schreiben, der das Format auch richtig versteht. Und daher, also ich finde diesen XML-Ansatz ja auch nicht schlecht.
Hat sich aber nicht durchgesetzt.
Zum einen hat er sich nicht durchgesetzt, okay, so unter der Haube bieten mittlerweile relativ viele Seiten XHTML-Inhalte an, spielt jetzt aber eigentlich nicht so die Rolle, weil durch dieses Format alleine keine neuen Features hinzugekommen sind. Und ja.
Also sie haben sogar ein paar alte Zöpfe abgeschnitten, glaube ich.
Ja, genau.
Also ein paar Sachen haben sie einfach rausgelassen.
Ich glaube, man durfte keine iFrames mehr einbauen und noch ein paar andere Dinge.
Ja.
Irgendwie.
Aber iFrames doch voll cool sind.
Aber trotzdem hat sich hatte irgendwie auch keiner Lust, darin Webseiten zu bauen, weil es halt so streng war. Die Browserhersteller hatten nicht so richtig Lust und haben sich dann halt mal zusammengesetzt und haben gedacht, na, wir machen jetzt mal unseren eigenen Standard. Und da es HTML4 gab, haben sie sich gedacht, wir nennen den HTML5. Seit gestern nennen sie ihn nur noch HTML.
Genau. Das kam jetzt nämlich dazu, dass wobei das einfach nicht durchsetzbar ist. Also ich meine, die sagen jetzt zwar offiziell, okay, der Standard ist jetzt insoweit gereift, dass wir sagen können, wir nennen den jetzt nicht mehr HTML5 als Preview-Version, also als Vorschau, sondern wir nennen den jetzt nur noch HTML. Aber ich denke, HTML5 ist einfach mittlerweile so ein Buzzword, was halt von vielen benutzt wird, dass es so schnell auch nicht weggeht.
Ja. Aber eigentlich haben wir jetzt zurzeit zwei Standards. Wir haben den HTML5-Standard vom W3C und wir haben den HTML5, jetzt nur noch HTML-Standard von der WattWG. Die unterscheiden sich teilweise.
Ja, wobei das W3C sehr viel von der WattWG adaptiert.
Ja,
und die
andersrum nicht.
Ja, und die offiziellen, die offiziellen Beschreibungen der Schnittstellen und so weiter, die liegt eigentlich auch noch bei der W3C.
Ja. Aber das W3C ist halt schon ziemlich geschwächt in der Position. Einfach, naja, ich meine, was nützt einem der schönste Standard, wenn ihn keiner benutzt und in den Browserhersteller halt nicht einbinden, dann wird es halt auch nichts.
Genau, und das Problem war halt auch, klar, ich meine, mit XHTML wurde ein sauberes Format geschaffen, was dann zum einen weniger benutzt wurde, wie du schon richtig gesagt hast, und zum anderen halt auch Dinge nicht mitgebracht hat, die man jetzt heute in modernen Web-Applikationen haben will. Ich meine, das Web ging schon die letzten paar Jahre und jetzt irgendwie in den letzten 2-3 Jahren extrem in die Richtung, eine Applikationsplattform zu werden. Und da hatte man mit normalen HTML echt Probleme, gewisse Sachen umzusetzen, um so jetzt den Bedienkomfort von der Desktop-Anwendung zu erreichen.
Ja gut, aber das machst du ja dann eh mit JavaScript.
Ja, allerdings sind die Dinge, die in HTML5 mit drin sind, die betreffen auch einen extrem großen Teil die JavaScript-APIs, die da mit drin sind, also die Programmierschnittstellen.
Die meisten sind ja dann, du musst sie ja mit JavaScript dann wieder ansprechen.
Genau, eben. Und also man kann die JavaScript-Sachen und die HTML-Elemente, die man da mit einbringt, die kann man so nicht trennen, weil die im Endeffekt beide zusammenwirken. Und man kann zum Beispiel zwar ganz beliebig Audio- und Video-Content nativ in eine Webseite einbetten. Aber wenn man jetzt da einen eigenen Player dazu schreiben will und ein eigenes Interface dafür, um den zu kontrollieren und so weiter, dann muss man da auf JavaScript zurückgreifen. Und so, also man kann die nicht so beliebig trennen. Es gibt zum Beispiel auch gewisse Dinge, die überhaupt nichts mit HTML zu tun haben, wohl aber in HTML5 im Standard integriert sind, wie zum Beispiel WebSockets. Das ist eigentlich eine reine Programmierschnittstelle. Die hat allerdings nichts mit dem HTML5, also mit dem Markup-Code im Speziellen zu tun. Ja.
Ja, wir müssen nochmal eine Binärgewitter-Sendung HTML5 machen.
Auf jeden Fall.
Haben wir im Vorgespräch
schon mal. Einfach.
Oder HTML.
Oder HTML.
Also
ja.
fügt das auf die Liste von wir würden gerne noch folgende Sendung machen. Die wird leider immer länger, die Liste, aber dringend hinzufügen, gleich mal machen am besten. Wenn es nicht schon drin steht.
Wir haben schon zwei Folgen vorausgeplant, ja, die jetzt erstmal gemacht werden müssen.
Genau.
Ich nochmal gesagt habe.
Ich hab schon mal ein bisschen losgelassen, dass es die nächste sich wahrscheinlich IT-Security drehen
könnte man
wird,
davon ausgehen.
Eventuell.
Also die nächsten beiden vermutlich, wenn das so läuft.
Und mit anderen Schwerpunkten dann?
Geht's auch, ja, und ja. Dann geht's auch wieder mal ein bisschen in die gesellschaftspolitische Ecke. Gucken wir mal. Also ihr seht, wir machen da viel. Wahrscheinlich im Februar wird eine neue Binärgewitter-Sendung rauskommen. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, hört euch unbedingt die erste an. Gut, und followt dem auf Twitter.
Folgen.
Genau, folgt.
Folgt dem Binärgewitter.
Folgt dem Binärgewitter auf Twitter. Das reimt sich sogar.
Siehst du, das ist gleich besser geworden.
Da muss es gut sein, wenn
es sich
reimt. Da
muss es sehr gut sein, genau. Wir brauchen übrigens noch so ein Binärgewitter-Logo. Hat nicht irgendjemand Lust, so ein RSS und Logo für...
Da guckst du jetzt gerade die beiden Leute an, die
ja,
dabei...
Ja, ich rede ja nicht... Ja. Ich rede schon mit euch, aber vor allem für die Zuhörer, sowohl im Chat als auch... kann man Chat übersetzen?
RC? Mir fällt momentan kein vernünftiges...
Im Gezwitscher, im
Was wolltest
Plapper,
du übersetzen?
Im Geplapper. Chat. Geplapper. So. Geschwätz.
Geschwätz.
Oder?
Clouder.
Chat ist ein Eigenname, das dürfen wir sagen.
Im IRC.
Nee, nicht wirklich, ist kein Eigenname.
Im IRC.
Im Plapperraum.
Finde
ich gut.
Im Plapperraum.
Obwohl also doch, das ist sogar ein deutsches Wort, Internetdeutsch.
Plapperraum?
Nee, Chat. Ja, Plapperraum. Netzgeplauder.
Netzgeplauder, also wie im Netzgeplauder, what, wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht?
Kommunikation für ein elektronisches Medium.
Also im IRC. Wo war ich denn jetzt überhaupt? Ach so, ich wollte darum bitten, dass irgendjemand...
Wir brauchen ein
Logo.
Wir brauchen ein Binärgewitter.
Wir brauchen ein Binärgewitter-Logo.
Ja.
Also wenn da jemand kreativ ist, ich weiß nicht, gibt es was zu gewinnen? Nö.
Bonuspunkte.
Und Karma.
Karma, ganz viel Karma.
Und positives Karma.
Und Internet-Dollars.
Und wenn er mal bei uns vorbeikommt, dann geben wir auch ein, zwei, drei Mate aus.
Genau.
Echt? So viele?
Der darf mal
klar
bei uns in die
jeder, der gerade da ist. Also
genau,
jeder,
wir können ja dann dankbar sein und zusammenlegen.
Ja, jeder kauft eine.
Genau.
Warte. Also schreibt uns einfach eine Mail, info@radetux.de, wenn ihr was gebastelt habt oder, keine Ahnung, postet es auf Twitter oder wie auch immer. Wäre toll, würden wir als unser Twitter-Logo nehmen. Und
natürlich
SF-Logo
eine Danksagung irgendwo.
Genau,
natürlich.
Wird ganz groß erwähnt. Also, wäre cool. Okay, wo waren wir jetzt? HTML5 hatten wir, WattWG hatten wir, super cooler USB-Stick.
Stecker.
Mist, super cooler. Wie übersetzt man USB? Super cooler. Super cooler passt nicht. Super.
Toller.
Toller.
Doch, cool kann man schon sagen.
Ja, wie jetzt?
Ja, cool geht. Cool ist Deutsch auf jeden Fall.
Cool steht bestimmt ein Duden. Hat man einen Duden? Kann man einen gucken?
Ein kalter.
Nein, so kannst du es nicht übersetzen. Yep. Weil das richtig wäre dann tatsächlich 1:1 übersetzen, das geht nicht.
Richtig.
Also super toller USB-Stecker.
Ja, also da, ich habe da diesen Link, der ist mir gestern in meinem RSS-Reader entgegengeflogen und den musste ich unbedingt angucken. Und
er war lila, der Link, oder warum musstest du ihn unbedingt angucken?
Ich habe da einfach drauf geklickt, der hat mich, der hat gesagt, klick mich an. Also ihr kennt wahrscheinlich dieses Problem, wenn man so einen USB-Stecker hat, dann weiß, muss man immer erst genau gucken, wie rum muss ich den jetzt gerade...
Oder dreimal umdrehen.
Genau, wie rum muss ich den gerade in meinen den jetzt in meinen Rechner reinstecken, oder man dreht ihn ein paar Mal rum und guckt, ob er passt.
Oder wie ich heute, ich muss hier hinten in die Kabel, wie nennt man das? In unser Case hier reinsteigen und
in das Gehäuse.
In das Gehäuse. Mist!
So, heute auf Deutsch.
Also ich habe dieses Gehäuse, bin ich mit meiner Hand rein und habe da diesen kleinen Schlitz für den USB-Stecker
gesucht.
Genau.
Und hast ihn gefunden?
Ja, schön. Aber ich lag hier eine Weile rum und habe geflucht und geflucht und geflucht. Irgendwann ging es dann.
Genau. Also ich wollte gucken, cool ist ein deutsches Wort. Es steht im Duden, deswegen muss es stimmen.
Okay, wunderbar. Jedenfalls habe ich da diese Seite gefunden, auf der so einen Vorschlag für einen USB-Stecker aufgezeigt wird, der beidseitig einsteckbar ist. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das so davor noch nie jemand auf die Idee gekommen? Ich meine, das Konzept ist, geil, ja. Das ist ultra simpel, weil man hat im Endeffekt bei USB-Steckern hat man immer auf der einen Seite die Kontakte und auf der anderen Seite diesen Plastik, wie nennt man das?
Nippel.
Ja, diese
Plastik.
Naja, eigentlich hast du auf der einen Seite hast du diese Plastikscheibe und dann sind da drüber die Kontakte.
Genau,
ja.
Und dieses Konzept macht es im Endeffekt so, der hat dieses Plastikteil hat der auf beiden Seiten, oben und unten. Ja. Und je nachdem, wie rum man den Stecker dann reinsteckt, wird eins der beiden einfach nach hinten weggeschoben. Mhm. Also ist total simpel, aber ich finde...
Und passt immer noch in die Ethernet-Adapter-Stecker.
Ja, das ist ein anderes Problem.
Aber also, die passen auch wirklich gut rein, da kann man
ja
sagen.
Ja, man kann die also immer noch aus Versehen, wenn man da irgendwie sich im Anschluss täuscht, aus Versehen in die Netzwerkkarte reinstecken. Das funktioniert natürlich immer noch. Aber man kann...
Doch. Die passen wirklich perfekt rein.
Ich habe das tatsächlich schon erwähnt.
Und ich glaube tatsächlich, das ist irgendwie eine Verschwörung.
Ich muss das jetzt ausprobieren.
Nein, du machst dein USB.
Jetzt macht er seine Netzwerkkarte kaputt. Wow.
Echt? Macht man die damit kaputt?
Natürlich, da sind diese ganz kleinen.
Ach, aber wenn ich das hoch genug stecke, dann mache ich das nicht kaputt.
Mach's halt kaputt.
Echt.
Also für die Leute, die jetzt hier nicht zugucken, der Ingo steckt jetzt gerade eine Maus in seine Netzwerkkarte rein.
Wow. Ingo, wenn dein. Oh, das geht nicht. Oh doch.
Jetzt hast du es kaputt gemacht.
Ja, nein, es geht.
Du hast jetzt diese Metallstäbe heruntergebogen.
Faxen habe ich nicht.
Faxen, genau. Hm. Willst du einfach nicht wahrhaben? Probier mal aus, bitte, ob es noch funktioniert.
Ja. Nee, das lassen wir jetzt.
Genau, das wollen wir jetzt gar nicht wissen.
Genau, das interessiert uns jetzt überhaupt nicht.
Gut.
Ja. Wo waren wir denn? USB-Stecker.
Ja, das ist cool.
Und ich glaube, das ist
so eine tolle Sache. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass das in Zukunft jedes USB-Gerät hat, weil es einfach so ultra praktisch ist. Ich hoffe mal, da sind keine Patente oder so drauf. Aber
spätestens jetzt.
Also da wird es auf jeden Fall ziemlich genau erklärt, wie denn dieser Stecker zusammengesetzt ist und wie denn die Mechanik funktioniert. Und werden wir nachher in den Shownotes, in unseren
ich glaub, das nehmen wir als Logo.
Wie übersetzt man den Shownotes?
Notizen, Sendungsnotizen.
In unseren Sendungsnotizen werden wir das nachher verlinken. Verlinken hört sich irgendwie auch undeutsch an.
Verknüpfen.
Genau.
Verknüpfen.
Siehste, wir kommen dahin.
Auf jeden Fall.
Okay.
Auf Deutsch. Heute.
Kommen wir jetzt zu dem ganz großen Thema dieser Sendung. Haben wir schon über Google geredet? Ja, so ein bisschen. Ne?
Bei den Tracking-Geschichten haben wir mit Google
geredet. Ja, genau. Bei der Nachverfolgung, ja.
Ja, stimmt. Dann kann man hier das Opt-out rausnehmen, aber ganz groß heiß war letzte Woche, dass irgendwie der CIO weg ist.
CEO.
CEO, ja, CE. Genau, der Chef weg ist.
Genau, der Chef. Also der oberste Chef.
Der oberste Chef.
Also nämlich Eric Schmidt hat da anscheinend
der alte Sack.
Wegen Unstimmigkeiten mit den eigentlichen Gründern, nämlich
Echt?
Ja, ja, also hab ich irgendwo mal gehört. Das könnte auch ein Gerücht gewesen sein.
Also so habe ich es nicht verstanden. Ich habe einfach gedacht, der hat jetzt keinen Bock mehr, der würde gerne was Neues machen und die anderen sind jetzt einfach alt genug und kennen sich auch genug mit Unternehmen und sowas
groß.
Aus. Dass sie
die
das
sind
jetzt
schon selber
können.
Groß.
Naja, früher war halt das Problem, sie waren halt so die Techies oder die Mathematiker und ein Unternehmen gründen, mit einem, wenn du nur Mathematiker bist und kein betriebswirtschaftliches Know-how hast, ist halt einfach blöd.
Ja.
Wenn und deswegen braucht man halt jemanden, der sich damit auskennt. Damals haben die Jungs den Eric Schmidt gefunden, der gesagt hat, okay, er baut das mit auf. Und ich glaube, er hat schon immer gesagt, er würde das irgendwann mal, also er macht das nicht bis ewig. Ich glaube, das war schon längere Zeit kommuniziert und jetzt war einfach der Zeitpunkt ran, wo
ja, also,
er gesagt hat.
Also offiziell hat er selber in einem Blogpost gesagt, die Larry Page ist jetzt selber groß genug und ist jetzt reif genug,
genau.
Die Firmenleitung zu übernehmen.
Genau. Ich denke auch, dass das, ich glaube, der wollte das auch, der will jetzt auch mal was anderes machen und lässt die das jetzt machen, die das Unternehmen auch gegründet haben.
Genau, also einer der beiden Google-Gründer ist jetzt auch da Chef und wird wahrscheinlich sonst keine großen Auswirkungen haben, würde ich mal vermuten.
Ja, ich vermute mal auch nicht. Okay, das die Kleinigkeit, das haben wir schon gesagt, dann kommen wir jetzt zu Android, oder?
Ja, also da gibt es zwei Neuigkeiten, eine ein bisschen mehr als die andere, weil beim einen sieht man zumindest mal ein Video, daher kommt das zuerst. Es wurde jetzt schon mal Android 3.0 angekündigt, wenn du jetzt hier nicht die ganze Zeit editieren würdest, dass ich den Link auch klicken kann. Weil
oh,
mir das sehr
so viel. musst du das noch dahin pasten.
Genau. Also Android 3.0 mit Codenamen Honeycomb. Was das jetzt übersetzt heißt, kann ich gerade nicht sagen. Wahrscheinlich auch wieder eine eigene Süßspeise mit Honig und so. Wurde angekündigt und zwar ist das jetzt die erste Android-Version.
Honigwabe einfach.
Eine Honigwabe, genau. Und zwar ist das jetzt die erste Android-Version, die tatsächlich auch für Tablet-PCs optimiert wurde.
What the fuck?
Ja.
Warum?
Wie warum?
Was meinst du? Tablets
also,
sind doch gerade der neue,
ups, genau, also
der Tablet, neue Trend.
Tablets sind ja gerade der neue heiße Scheiß und da gab es bis jetzt noch nicht wirklich viele, außer so ein paar missglückte Versuche mit Android 2. irgendwas auf Tablets.
Mhm. Oder und dieses wie hieß denn dieses andere? Da gab es ja auch ein Tablet, was das auch.
Du meinst dieses deutsche, was komplett gescheitert ist, VTab?
Ja, das VTab.
Genau. Ja, das VTab läuft mit Migo.
Das ist ja komplett
Migo,
gescheitert.
Genau. Migo, was
aber
was ich meinte.
Das ist komplett gescheitert.
VTab, aber Migo nicht.
Das andere ist eben, du kennst meine Meinung zu dem Thema. ich möchte da jetzt nicht drauf eingehen.
Was denn? Das
Migo ist
doch
toll.
Migo ist doch voll toll. Ich weiß nicht, genau. Du kannst hier voll die Tablet-Sachen machen.
Ja, komm. Android 3.0 waren wir.
Genau,
bevor wir uns gleich
Android
zoffen.
3.0 und zwar ist da tatsächlich auch die ganze Benutzerschnittstelle darauf angepasst, mehr Platz zu haben. Und man kann dann auch mehrere Applikationen nebeneinander laufen lassen, kann dann zwischen denen wechseln, kann die dann auf so einem Desktop hin und her schieben. Und was machst du da gerade?
Ich habe gerade nachgeschaut, was Trolling übersetzt bedeutet. Das bedeutet Schleppangelfischen.
Sorry.
Troller. Erzähl einfach weiter.
Genau. Und da gibt es momentan noch nicht richtig viele Infos, außer dass so die ersten Tablets für dieses Quartal noch, also das erste Quartal 2011 angekündigt wurden. Da haben wir jetzt noch zwei Monate knapp Zeit. Und das wird wahrscheinlich so jetzt im Frühjahr, werden da die ersten Tablets mit rauskommen. Und das Video, was es da bis jetzt von gibt, was da von Google veröffentlicht wurde, das sieht relativ gut aus.
Holographische Benutzerschnittstelle.
Genau. Man sieht dann auch irgendwie so eine Anwendung für so E-Books und so weiter, wo man dann in den Seiten blättern kann und man kann die Anwendung wild hin und her schieben und kann vor allem auch.
Du kannst also mehr als eine Anwendung aufhaben.
Ja, das kann ja Android schon immer.
Ja.
Okay. Also das ist ja, also sie haben vor allem halt dieses sogenannte Multitasking haben sie halt auch stark verbessert, um da tatsächlich auch Performance
zu haben. Du hast dann auch mehrere Fenster tatsächlich, also das ist nicht so, dass du dann nur eins offen haben kannst und die anderen laufen dann nur im Hintergrund.
Genau, und auch so die integrierten Applikationen, wie jetzt zum Beispiel der Gmail-Client oder und so weiter, die wurden dann halt auch schon für die größeren Bildschirme dann angepasst.
Mhm.
Aber heißt das jetzt, dass da die Softwareversionen auseinanderlaufen? Also heißt das jetzt irgendwie...
So interpretiere ich das gerade,
3.0 ja. oder 3.... ist die Tablet-Version so, und 2.... ist die...
Also ich glaube, das liegt viel am Namen einfach. Du kennst Android als Name und sie wollen halt was für Tablets machen, aber die funktionieren ja prinzipiell schon mal ein ganzes Stück anders. Zum Beispiel, wenn du wirklich Fenster hast, dann willst du die natürlich... Also die passen nicht auf dein Telefon rauf, aber auf dein Tablet, wo du dann halt damit die verschieben kannst und keine Ahnung, im Hintergrund und sowas machen. Und deswegen denke ich auch, dass da einfach ein Split passiert, die heißen beide Android, die verkaufen die beide unter dem Namen Android, das sich jetzt schon etabliert hat als Name einfach. Und deswegen, ja, deswegen ist es einfach so, deswegen ist auch 3.0.
Also ich muss Felix teilweise recht geben und teilweise widersprechen.
Nein.
Zum einen muss ich dir recht geben, dass es wahrscheinlich auseinanderlaufen wird, sehe ich genauso. Zum anderen muss ich sagen, Android als Name hat sich bei den Endanwendern überhaupt nicht etabliert. Also, bestes Beispiel in meinem Bekanntenkreis.
Nur weil es kacke ist, heißt es nicht, dass es
nicht etabliert ist. Tatsächlich ist es so, ich habe ja in meinem Bekanntenkreis auch ein paar Leute, die zum Beispiel meine Schwestern zum Beispiel, die haben Android-Telefone. Die benutzen die auch und benutzen auch den App Store, aber die sind sich nicht dessen bewusst, dass da ein Android drauf läuft und dass es ein spezielles Betriebssystem ist.
Genau, also ich denke, auf einem Telefon genau. läuft. Also meine Schwester hat auch ein Android-Telefon.
Genau.
Das ist ja auch völlig egal. Ja. Hauptsache,
also,
sie kann damit telefonieren.
Genau, ich habe da halt auch mal gesagt, ja, okay, ich habe da irgendwie mal eine Android-Anwendung entwickelt und ja, was Android? Was ist denn das? Und obwohl
ja,
sie schon seit 2 Jahren oder so.
Die können wahrscheinlich auch nichts mit iOS anfangen.
Ja, gut, aber wenn man sagt iPhone, dann wissen sie, was es ist.
Also, wenn du sagst, oder Apple. Und
ja,
da würde
ja,
ich halt sagen, es ist ein Samsung.
Das liegt aber dann an
Nexus,
was anderes.
Ja, und,
nee,
dann,
Nexus,
ja,
und
das liegt dann schon der anderen Vertriebspolitik von den Betriebssystemen.
Genau.
Nee,
genau.
Aber bei der einen Seite ist es halt Hardware. Also es hängt da halt an der Hardware. Also du sagst halt, es ist ein Samsung-Telefon, es ist ein
Apple-Telefon. Ja, genau, und da ist was ist jetzt das deutsche Wort für Awareness?
Aufmerksamkeit? Nee, doch so ähnlich.
Ja, sowas in der Art. Auf jeden Fall genau das ist da jetzt eigentlich einfach...
Bewusstsein.
Ja, also das
Bekanntheit.
Genau, das Bewusstsein,
der
dass,
war schneller.
Dass es tatsächlich jetzt dass, wenn man sich jetzt irgendwie ein iPhone oder irgendwie ein anderes iDevice kauft, dass da dieses Betriebssystem von Apple drauf läuft, ist halt viel mehr gegeben, als wenn man sich jetzt irgendwie ein Android-Gerät kauft, weil dann kauft man sich halt nicht speziell ein Android-Gerät, sondern man kauft sich jetzt ein Telefon oder ein Tablet von Samsung oder von HTC oder so. Das wollte ich damit sagen.
Okay.
Zurück zu den Tablets. Also was jetzt vor allem interessant wird, sind 2 Dinge. Zum einen, was passiert mit dem Android-Market? Wird der für beide Geräte gleich sein? Wird es da Unterschiede geben? Gibt es dann, wie bei Apple jetzt auch, teilweise Applikationen, die auf beiden Geräten laufen?
Was meistens nicht so toll funktioniert.
Ja, eben.
Also da haben die ja echt Probleme. Also die meisten Applikationen sind ja einfach nur skaliert auf den größeren Bildschirm und
genau,
sind halt immer noch
genau.
das Gleiche sonst.
Und da ist jetzt halt die Überlegung, was passiert tatsächlich mit der Market, auch weil das gerade so eins der großen Schwachstellen von Android ist, weil die der Market im Gegensatz zu jetzt dem App Store bei Apple hat schon relativ schlecht umgesetzt ist. Wird echt interessant. Und so die andere Frage ist, gibt es jetzt dann nur noch die 2.x und 3.x Versionen von Android? Werden die auseinanderlaufen oder wird es dann irgendwann auch eine Version 3. irgendwas für Telefone geben?
Das werden wir dann sehen, ne?
Schauen wir mal.
Aber neben der Tablet-Version gibt es auch wieder was Neues fürs Telefon?
Genau, es wurde nicht wie bisher behauptet Ice Cream angekündigt, sondern Ice Cream Sandwich wird das Ganze heißen. Und es wird Android Version 2.4 sein, die ja wiederum der nächste Nachfolger vom aktuellen 2.3 sein wird, was jetzt, also bei Android hat sich es mittlerweile eingebürgert, dass die alle halbe Jahr eine neue Version rausbringen. Und das wird dann hier der Nachfolger sein. Wobei ich es interessant finde, 2.3 ist schon eine Weile raus und es gibt tatsächlich bisher nur ein Telefon, das damit ausgeliefert wird, nämlich das Nexus S.
Wann kommt das?
Das gibt's schon.
Das gibt's schon. Kannst du schon kaufen.
Ja. Kann ich schon kaufen. Auch in Deutschland? Ja. Nee, oder? Komm,
doch,
jetzt schon, oder wollten sie nicht im Februar? Oder
doch,
oder?
Nee, im Februar tatsächlich erst.
Ja.
Ja,
also in
Februar.
USA kann man es schon kaufen. Ich glaube,
ja,
hier kommt es jetzt
in Großbritannien auch, ne? War das auch? Und ja,
genau. Okay.
Ja, relativ viele Links
von Golem dabei, fällt mir gerade auf.
Ja, und ansonsten zu definitiven Features und so weiter ist jetzt bis jetzt noch nichts bekannt. Allerdings haben wir ja im Mai die Google I.O. und da wird also die große Entwicklerkonferenz von Google. Und ich vermute mal, da wird dann viel angekündigt werden, was da Android 2.4 betrifft.
Okay.
Also schauen wir mal.
Ja, auch in Sachen Tablets, der Chat meint auch gerade, HP will noch groß mitspielen mit ihrem WebOS und auch Playbook kommt hier raus. Oh Gott, wie kann man sich dann so bescheuert haben?
Ja, Playbook, also Playbook. Dem Playbook.
Blackberry.
Ja, also dem sage ich keine rosige Zukunft voraus.
Der Name ist schon doof.
Schon, ja,
zum das einen der Name.
Playmobil, ne?
Ja, das ist ja, halt voll das Problem. Namen sind so wichtig tatsächlich. Ja,
und vor allem kommt das für so eine Firma, die eher für so ernste Business-Geräte bekannt ist.
Und ein Playbook machen
und will. Und will dann ein Playbook machen und dann kann man da Benutzerschnittstellen tatsächlich nur in Adobe Flash programmieren.
Echt?
Ja, das ist da die Standardplattform dafür.
Haben die dann extra einen Prozessor drauf dann?
Und vor allem, was hat Adobe dafür bezahlt?
Tja. Ah nee, nicht, es war nicht Adobe Flash, sondern wie heißt dieses andere, diese
Silverlight?
Silverlight.
Nee, von Adobe, diese Runtime, diese
Adobe Flash.
PDF.
Air, genau, Adobe Air, genau. Also die Anwendungen werden alle auf Adobe Air laufen. Da.
Okay.
Also mehr weiß ich davon auch nicht. Ich halte da ehrlich gesagt auch nicht so besonders viel davon.
Also nochmal zu dem Namen. Ich denke, dass es vielleicht nicht für die Endanwender wichtig ist, aber für die Leute, also wenn du deinem Chef erklären willst, okay, du willst jetzt so ein Tablet bauen und du nimmst dann ein Android und dann sagst du, ja, Android, da haben wir ja schon früher was gemacht für Telefone, dann kannst du das ja auch weitermachen. Und wenn die das komplett anderen Namen gegeben hätten, wäre es wahrscheinlich nicht so einfach oder es hilft wahrscheinlich nicht dabei, da auch Leute wieder für zu gewinnen.
Ja, aus Entwicklersicht jetzt.
Ja, aus Entwicklersicht, genau.
Ja, kann ich mir vorstellen. Okay, so, das war's zumindest zu Tablets. Also klar, das wird, glaube ich, dieses Jahr das Jahr des Tablets.
Und wir sind ja auch auf der CeBIT und ich denke mal, da wird alles voll mit den Dingern sein.
Also mehr Tablets. Also die Plattform für Tablets, die mich tatsächlich momentan am meisten interessieren würde, wäre WebOS. Weil ich glaube, mit WebOS auf einem Tablet, was wirklich gut ausgestattet ist, kann man extrem viel machen. Ja. Aber schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Gucken wir mal, wie
fähig sich da HP anstellt.
Richtig. Mhm. Ich meine, die haben mittlerweile schon so ein paar interessante Leute aus der Szene eingestellt. Gucken wir mal.
Könnte was werden.
Genau.
Okay.
Bleiben wir noch kurz bei Android?
Ja.
Wie schon,
noch so ein App Store.
Genau, wie schon bereits angesprochen, ist ja so der Android Market eine der größten Schwachstellen von Android momentan, weil...
Wie viel Markets und Nebenprogramme, Programmmärkte gibt es da jetzt mittlerweile?
Für Android.
Ja, kann man doch schon nicht mehr an
also zwei Händen abzählen. Also ich kenne mittlerweile, glaube ich, 4 oder 5. Also es gibt den offiziellen von Google, dann gibt es noch so ein paar Community-Geschichten.
Ja.
Und jetzt kommt noch ein weiterer dazu. Das Schöne an dem hier ist allerdings, man muss $100 im Jahr zahlen, um überhaupt teilnehmen zu können. Und man muss so wie bei Apple. Und man muss wie bei Apple und bei anderen auch 30% seiner Einnahmen an Amazon abdrücken. Und jetzt wisst ihr das auch schon, dieser Android-Market wird von Amazon kommen. Und die haben sich da irgendwie vorgenommen, eine bessere Alternative als der normale von Google auf Android zu werden. Bin ich mal gespannt, was daraus wird. Und ja.
Na gut, erstmal müssen die auch eine installierte Basis haben. Also.
Erstens das. Zweitens brauchen sie dann natürlich auch, weil die wollen halt im Endeffekt auch ähnlich wie Apple dann so einen Review-Prozess mit einführen und dann halt nur Anwendungen reinlassen, die tatsächlich auch Anschein nach nichts Böses tun und so weiter. Und halt im Endeffekt müssen die halt dann auch wieder Leute haben, die Anwendung prüfen und.
Qualitätskontrolle.
Genau.
Sowas.
Ja. Genau.
Okay.
Apropos, gibt es eigentlich eure Chat-Anwendung noch?
Die gibt es noch, die ist aber allerdings immer noch nicht im Market und ich habe jetzt vor kurzem, weil mir einfach die Zeit dazu fehlt, die Verantwortung dafür an den Georg aus München abgegeben und der ist da momentan noch dran, aber der schreibt gerade auch an seiner Doktorarbeit darum. Ja.
Okay. Jaksim.
Jaksim. Also jaksim.org wird weitergeleitet auf einen GitHub-Account. Ist immer noch Open Source und so weiter, allerdings fehlt uns da momentan einfach die Zeit, da wirklich groß dran weiterzuentwickeln. Ja, zudem bin ich jetzt momentan
auch mit Thesis beschäftigt.
Auch mit Thesis beschäftigt und ich mag Java auch nicht mehr so wirklich toll, nachdem ich jetzt irgendwie so...
Nachdem das von Oracle übernommen worden ist.
Andere Programmiersprachen, die doch cooler sind.
Ja, nachdem ich tatsächlich mittlerweile mit vielen Programmiersprachen entwickle, die cooler sind als Java. Ja, aber wenn jemand Lust drauf hat, dann kann er das gerne aufgreifen und sich den Code angucken und zumindest mal schauen, wie man denn so Jabber auf Android entwickelt. Jaxin.org, falls sich jemand interessiert.
Genau, falls da eine Lust zu hat. Dann habe ich gehört, was? Google? Noch? Ach, wir sind noch bei Google. Ja, gut.
Genau, Quickfix. Felix.
Quickfix. Google Quickfix.
Was ist denn Quickfix?
Google Quickfix ist eine Möglichkeit in deinem, also du kannst Quellcode ja versionieren lassen und den halt hochladen und den anderen zur Verfügung stellen. Und jetzt hast du halt die Möglichkeit in Google Code deinen Quellcode schnell zu fixen. Also du hast irgendwie einen ganz doofen Fehler drin, zum Beispiel fehlt dir irgendwo ein Komma, wo es ganz, ganz wichtig wäre und du hast es trotzdem schon hochgeladen und willst es jetzt mal ganz schnell ändern, ohne dass du jetzt wieder deinen Entwicklercomputer startest und da die Änderung machst und die dann hochlädst. Hat man jetzt die Möglichkeit, das direkt in Google Code sozusagen zu machen und dann man macht
über die Webseite.
Genau, man geht auf die Webseite zu seinem Quellcode, ist eingeloggt, ändert dann den Quellcode, macht dann so ein Okay, diese Änderung jetzt senden und schreibt noch was dazu und dann ist es direkt verfügbar auf der Webseite. Also man hat tatsächlich diesen Quickfix. Man merkt sowas, oh, das ist aber falsch und kann es jetzt ganz schnell ändern. Und das ist halt schon eine coole Sache und natürlich hoffe Flydie und ich darauf, dass es auch bald zu GitHub kommt, weil das echt cool ist.
Wir sind ja tatsächlich bekannte GitHub-Fanboys und wir wollen da nicht zu Google Code, um da den Quickfix zu haben, sondern wir wollen das auf GitHub haben. Also implementiert das mal bitte GitHub, Leute.
Genau. So. Schickt doch mal Requests dahin.
Genau.
Gibt es bestimmt Feature-Requests schon.
Ja, wahrscheinlich.
Fuck.
Feature-Request.
Merkmal.
Feature ist...
Doch, Merkmal trifft schon zu, aber ich glaube nicht in diesem Kontext.
Nee, in diesem
Merkmal-Anfrage.
Manche Dinge lohnen sich einfach nicht zu übersetzen.
Doch, es lohnt sich immer alles zu übersetzen.
Also ich meine, Request könnte man ja noch übersetzen.
Fähigkeitsanfrage vielleicht.
Fähigkeit? Nein. Feature ist ein...
Charakteristikum.
Was ist denn ein Feature?
Eine Eigenschaft tatsächlich.
Eigenschaft.
Wenn man ein Feature aus dem Bereich Data Mining betrachtet, dann ist es tatsächlich eine Eigenschaft.
Data Mining.
Ja, aber ich meine, du kannst auch ein Radio-Feature machen, du kannst auch... Ja.
Nee, aber ich meine schon dieses Merkmal.
Ja. Yeah.
Merkmal.
Merkmal.
Also ich möchte gerne dieses Merkmal auch auf GitHub.
Klingt falsch.
Das ist richtig.
Richtig.
Das ist deutsch, deswegen ist okay.
Das ist richtiges Deutsch. Es soll ein zweiter und dritter Teil gedreht werden von einem ganz tollen Film aus den 90er Jahren.
Ende der 90er Jahre.
Das ist schon so lange her.
Das ist jetzt schon 12 Jahre alt.
Ja.
Und die haben immer noch der Film der 90er.
Und die haben immer noch keine zweiten und dritten Teil gedreht.
Wie kommt das eigentlich, dass es von Matrix bis jetzt keine Fortsetzung gab?
Ja, ganz komisch. Aber das wollen die jetzt machen. Das hat der Keanu Reeves gesagt. Deswegen muss es stimmen.
Also da sollte es tatsächlich noch einen zweiten und dritten Teil geben.
Ja.
Und der geht? Worum soll der gehen? Also gibt es da irgendwie genauere Infos oder war das jetzt einfach nur...
Ja, also es fängt dann wahrscheinlich nach dem ersten Teil an, wo Neo ja gerade was gemacht hat.
Agent Smith erledigt.
Agent Smith erledigt.
Stimmt, das war das mit der U-Bahn, wo sie da gekämpft haben.
Ja.
Und
genau.
Was war als letztes? Die waren alle frei wieder oder so, ne?
Ja,
die
genau.
Wachen alle aus der Matrix auf oder
aber,
so teilweise
zumindest. Ja, genau. Und da,
also der große Teil ist noch
da
gefangen.
Da soll es halt danach weitergehen dann.
Wir reden jetzt vom Ende des ersten Teils.
Ja, genau.
Da wachen noch kaum. Das war wahrscheinlich ein anderer Film.
Das war wohl diese riesige Rave-Party. Daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Auf einmal alle raven und Sex haben die ganze Zeit. Das war der erste Teil schon, oder?
Ja.
Das war einfach super genial, es hat keinen Sinn gemacht.
Folgende weißen Hasen.
Aber dann, wenn man den Artikel tatsächlich sorgfältig liest, dann sieht man, dass man geschleppangelfischt wurde. Leider.
Wir machen wieder Spaß.
Wir sind ja auch so lustig zu sein.
Wir sind ja auch gleich am Ende. Das yes. ist.
Aha, geistig.
Wir machen heute. Ja, geistig.
Jedenfalls
lieber nicht so lange.
Ja, es wird doch kein es wird doch keinen zweiten und dritten Teil geben.
Wie jetzt?
Ja, Keanu Reeves hat das nur so erzählt, einfach um uns zu Schleppangelfischen.
Genau, der war nämlich gerade traurig.
Ja, und dann hat er musste was Lustiges erzählen.
Ach Mann.
Ja, das ist echt schade. Dann gibt es halt immer noch keinen zweiten und dritten Teil. Aber man kann ja nicht alles haben.
Aber vielleicht kommen ja jetzt die Produzenten auf die Idee, doch noch einen zweiten und dritten Teil zu machen.
Ich glaube nicht.
Das wäre doch eigentlich, das war noch diese
Naja, das, verkacken, ne? Das verkacken die nur wieder.
Die Coen Brothers? Nee, oder? Nee.
Die Brüder? Wie die hießen?
Ja.
Keine Ahnung. Die hatten so einen russischen Namen, glaube ich.
Mhm. Schauen wir mal.
Sie hörte sich so russisch an. Was? GitHub heißt Idiotenzentrum? Oder was habe ich?
Ja, yeah, Git ist englischer Slang für Idiot.
Ja, finde ich gut.
GitHub. Okay. Gut. Wieder was gelernt. Habt ihr, schlagt ihr jetzt alle immer bei DictCC nach, oder was?
Das ist DictCC.
Nee, ich schlage gerade in der IMDb nach.
Oh. Ja, ja, das
Wachowski.
Ja. Wachowski, genau. Ja. Zwillingen. Oder Brüdern, oder?
Das war, hat ausgesehen wie ein Bruder und eine Schwester. Achso. Vom Namen her.
Was? Echt? Nee.
Andi und Lana.
Echt?
Steht hier.
Aha.
Und die IMDb lügt nie.
Nie? So, so wie die
Wikipedia. Die ist bloß lügt. Unvollständig, ab und zu.
Gut, warum auch immer. Ja, hört sich osteuropäisch-asisch an. Osteurasisch an.
Osteurasisch.
Eurasisch, genau.
Ja.
Ja.
Weil wir gerade schon dabei sind, haben wir überlegt, wir könnten ja auch mal einen Podcast über Serien machen.
Ja, genau. Da wollten wir mal so die Hörerschaft fragen, was die denn so davon halten würden, weil wir sind ja hier schon, glaube ich, alle Anwesenden begeisterte Seriengucker.
Echt?
Ja.
Ich habe bloß eine geguckt, die ich gut fand.
Okay.
Du nicht? Also die anderen beiden.
Also ich bin ja sowieso...
Serien?
Du guckst nur eine Serie.
Ich habe die Misfits geguckt, die war cool.
Psst. Das ist die einzige Serie, die du guckst?
Die ich fertig geguckt habe und jetzt ist ja vorbei. Also jetzt muss ich auf die nächsten warten.
Auf die nächsten Staffeln?
Nee, sonst gucke ich nichts, sonst habe ich ein Internet.
Okay, ja. Aber also wir beide sind zumindest bekannte Serienfans.
Ja.
Ich glaube, du guckst gerne.
Ich gucke gerne Mila, genau.
Und Science Fiction. Ich auch. Und ich stehe zudem noch auf britische Serien, kann da noch ein paar Sachen empfehlen.
Ja, Stargate Universe ist abgesetzt.
Nein.
Ja.
Oh.
Hast du es noch nie mitgekriegt?
Nein.
Oh.
Ja,
jetzt weißt du es.
Jetzt kannst du traurig sein.
Das kann nicht traurig sein. Jedenfalls haben wir auch hier im Bekanntenkreis noch ein paar Leute, die ganz gerne Serien gucken. Und da haben wir uns überlegt, ob wir vielleicht mal so kürzere Serien, so vielleicht mal so 20, 30 Minuten Schnipsel machen könnten, indem wir mal Serien, die uns gut gefallen, vorstellen. Also sollte es dafür Interesse geben und falls es jemand interessiert, dann könnt ihr uns ja mal Feedback dazu geben.
Ja.
Jo.
Genau.
Ja, wir reden nicht über Lindenstraße, nicht über bezaubernden Genie und nicht über Cobra übernehmen sie. Daktari! Oh Gottes
Willen! Daktari war das nicht das mit dem schielenden Löwen?
Ja, mit dem schielenden Löwen, genau.
Warum?
Wie hieß denn der?
Clarence.
Clarence, genau.
Ja, genau.
Tatsächlich. Das habe ich bei meinem Opa früher geguckt.
Auch nicht Saber Rider.
Auch nicht Saber Rider, auch wenn wir damit angefangen haben.
Höchstens das Intro.
Das Saber Rider Intro kann man immer mal wieder spielen, das stimmt allerdings.
Ja, ja.
Oder die tolle Serie mit David Hasselhoff.
Welche?
Da, du meinst da, wo er auf dem Boden liegt und diesen Burger versucht zu essen?
wir sind noch nicht beim Aftercontent.
Ich bin zu lustig.
Genau, ja, jetzt machen wir schnell die Picks. Also wenn ihr das gut findet, Flipper finden wir auch gut. Wenn ihr das gut findet, wenn wir über Serien auch mal in einem Podcast reden, im Podcast reden sollten, kann man Podcast übersetzen?
Nein, klar. Auf keinen Fall.
Vielleicht sollte
hier, Podcast.
Podcast.
Ja.
Versuch's gar nicht erst.
Genau. Dann machen wir mal eine Umfrage irgendwie auf Radio Tux oder schreibt uns eine Mail.
Genau.
Schreibt in die Kommentare rein, auf Facebook, Twitter, ihr wisst ja, überall findet ihr uns irgendwie.
Genau.
Sagt uns Bescheid, dann machen wir das vielleicht. Wir machen das jetzt nur noch immer, wenn wir Motivation kriegen oder Pizza oder
Flatter oder Geld.
Oder nein.
Wir brauchen gar kein Geld.
Wir brauchen nur was. Nee, wir
du brauchst kein Geld.
Nicht so viel Geld.
Wir podcasten Podcasting for Food.
Genau.
Ja, aber wir brauchen kein Geld. Wir nehmen auch Pizza, wir nehmen auch
Cola. Clubmate. Letztes Jahr hat uns mal jemand Kekse und so geschickt. Das war eigentlich auch mal
Kekse ganz, und so.
Kekse. Ja, Kekse und Gebäck und anderes Gebäck und so.
Ja, nochmal danke Danny dafür.
Ja,
das ist sehr gut.
Ja, es war sehr lecker. Picks für diese Woche?
Für diese Woche. Wer fängt denn an?
Du fängst an.
Ich fange an.
Felix hat schon seins gepickt, der muss sich gleich nochmal ein neues suchen.
Nee, ja, okay, such
ich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ihr habt wahrscheinlich mal so ab und zu das Problem, ich möchte jetzt in einem großen Text gewisse Dinge einfach mal suchen, ersetzen nach einem bestimmten Muster oder ich möchte bestimmte Eingaben validieren im Programm und so und dafür benutzt man ja gerne reguläre Ausdrücke. Hat sich mittlerweile eingebürgert und ist so ein Standardformat, was so quasi jede Programmiersprache unterstützt.
Ja gut, dann gibt es noch Perl Regular Expressions, aber
ja, die Perl noch nicht mal unterstützt, super.
Ja, die Perl nicht mal voll unterstützt. Zurück zum Thema, ich habe jetzt dann zum Beispiel einen regulären Ausdruck und möchte mir mal angucken, wie der reguläre Ausdruck denn zu interpretieren ist. Dann gibt es da eine coole Seite, die nennt sich strfriend.com. Und da kann man einfach einen regulären Ausdruck eingeben und der macht einem da ein Diagramm draus. Finde ich total toll.
Ein Diagramm?
Genau, also man kennt ja diese Railroad Diagrams, heißen die, glaube ich. Also
Bahndiagramme.
Genau, Bahndiagramme. Ich glaube, das ist ein eigenstehender Ausdruck. Jedenfalls kann man in diesem Diagramm dann halt im Endeffekt erkennen, wie man denn eine Reihe von Zeichen einfach formatieren kann, damit das gültig ist. Und man kann dann im Endeffekt diesen regulären Ausdruck da eingeben und der zeigt einem dann in dem Diagramm an, wie man den interpretieren muss, kann, soll. Und ich finde es ganz praktisch, weil bei regulären Ausdrücken, die mal so ein bisschen eine gewisse Komplexität erreichen, ist dann schon ganz praktisch so, da ein bisschen eine visuelle Hilfe zu haben, um die zu interpretieren. Daher finde ich gut, hat mir heute, im letzten Wochenende schon geholfen.
Hat dir tatsächlich geholfen?
Ja, hat mir tatsächlich geholfen und das fand ich gut.
Cool. Ja. Ja, dann ist echt super.
Gut, ich stelle auch ein ganz kleines Tool vor, was ich letztens mal wieder entdeckt habe, und zwar Xkill. Kennt ihr vielleicht?
Hat das nicht schon letztes Mal gesagt?
Habe ich das letztes Mal gesagt?
Ich bin mir sicher, dass du das letztes Mal gepickt hast.
Nee, ich habe es nur aufgeschrieben und habe es dann für dieses Mal, glaube ich,
okay.
Ich hoffe, es
gehofft. Egal, sag
ich. Letztes Mal habe ich über SSH geredet. Ich glaube, diesmal.
Du hast gesagt, du hast irgendwie SSH und X-Kill.
Ja, ich glaube, aber ich habe X-Kill nicht vorgestellt.
Okay.
Dann ich hoffe es. Wenn dann nicht, dann picken wir es jetzt doppelt und dann muss ich mir für dieses Mal was aussuchen. Ich habe einfach sonst nichts Neues. Irgendwie bin ich ausgelaugt. Also X-Kill ist auf jeden Fall, bevor man auf die Kommandozeile geht mit PS und Grab sich irgendwie die ID raussucht, unter der das Programm gerade läuft, was sich gerade vielleicht eingefroren hat und irgendwie den Bildschirm vollhängt. Und man irgendwie nicht mit Beenden draufkommt und der Window-Manager auch gerade irgendwie nicht das Ding beenden will.
Habe ich schon erwähnt, dass meine ZSA Tab-Completion für Kill hat.
Das ist so schön.
Nein,
musste ich jetzt mal gesagt haben.
Ja. Das kannst du auch gerne.
Da kann man dann nämlich auch so einfach den Programmnamen sagen, Tab drücken und dann schreibt er da die Prozess-ID rein und dann geht es automatisch.
Dann poste doch mal den Teil deiner Shell-Config ZSH-Config.
Die kann man direkt aus dem Auer laden, glaube ich, oder? War das die?
Kann ich mal gucken. Ich habe die gerade nicht da.
Z-Shell gibt es auch so, ich habe letztens auch so ein nettes Tool-Sammlung so ein User-Verzeichnis gefunden, wo jeder mal so ein bisschen was reingeschrieben hat und du beim Installieren auch sagen kannst, ich hätte gerne von dem das und... Aber ich weiß nicht, wie es hieß.
Ja, es gibt da so Oh My Z-Shell, heißt das Ding, glaube ich. Oh My ZSH.
Ja, genau, das meine ich. Oh My ZSH, genau.
Dann pick das.
Können wir auch mal picken. Also,
ich benutze das leider nicht. Also ich kann es mal ausprobieren.
Ich habe es mal installiert. Ist, glaube ich, auch im Auer drin. Sind so mehrere Leute, die ZSH benutzen, die halt ihre Lieblingskommandos damit mit reingeklickt haben. Das und du sagst dann halt, okay, du hättest gern den Style für die Z-Shell von dem und dem und die Kommandos noch hinzugefügt und so. Ja,
es ist tatsächlich auch so, dass das Ganze so noch so ein Plugin-System bietet, mit dem er dann einfach so beliebige kleine Snippets nachladen kann.
Ja. Ja. Mhm. Also fand ich irgendwie cool. Habe ich es nicht hier sogar drauf? Also irgendwo habe ich das auch mal gefunden. Also Oh My ZSH, glaube so hieß es. Oder halt dieses Xscale, also ein Programm ist eingefroren auf deinem Desktop und du willst es mal schnell killen und du willst nicht erst die Prozessor die raussuchen und es per Hand machen.
Also bei mir ist das ja Windows einfach, Shift C.
Da kommt gleich Xscale bei dir.
Ich weiß nicht, dann stirbt es jedenfalls immer.
Nee, das ist einfach der Close-Command. Aber manchmal reagieren da Programme, also wenn sie richtig eingefroren sind, dann reagiert das auch nicht.
Ja, okay. Aber diese X-Kill schießt es auf jeden Fall ab. Mhm.
Kann also man sich auch auf einen Shortcut legen. Shortcut.
Kurz.
Auf den. Ja, was ist jetzt
Übersetzung? Kurzbefehl.
Kurzbefehl. Auf eine Abkürzung. Kann man sich auf eine Abkürzung.
Kurzbefehl finde ich gut.
Aber die direkte Übersetzung wäre.
Ja, ist doch egal, ob die direkte Übersetzung.
Aber ja.
Aber Abkürzung, ja.
Man kann sich auf eine. Man kann es sich auf eine Tastenkombination legen.
Ja.
Ja. Wunderbar.
Genau. Also ich benutze immer Alt F2, um alles zu starten. Alt F2, X-Kill und dann einfach. Muss bloß aufpassen, dass es das richtige Fenster erwischt und nicht irgendwas Falsches abschießt.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Man schießt sich ja immer schnell was anderes ab, als man gerade macht. Aber sehr wirksam, wenn ihr das
nicht kennt. Ist das sogar mit dem Fadenkreuz, ne?
Ja, das ist so ein Toten- oder Totenkopf.
Genau,
Totenschädel.
Ja, so ein Totenkopf. Und wenn man dann auf das Fenster klickt, dann wird's.
Dann ist es tot.
Ja,
cool.
Ja, das ist sehr schön. Beendet.
Okay, Felix.
Ich hatte ja gepickt PowerTop, aber das hatten wir ja schon kurz angesprochen. PowerTop ist dieses coole Tool, womit man schauen kann, was gerade oder wie viel Strom gerade dein Computer verbraucht. Also speziell bei Laptops funktioniert das halt, die ein Intel-Chipsets haben, das ist wichtig. PowerTop, da kann man Man PowerTop machen und dann kann man sehen, was das Ding so hergibt.
PowerTop. Ja, habe ich auch installiert.
Und genau, das kann man nachinstallieren. Und das zeigt so, zum Beispiel auch, wie viel Watt gerade dein Computer verbraucht. Und es gibt dir als besonderen Bonus, gibt es dir...
Aber nur, wenn du Strom ziehst.
Ja,
das genau. Musst du dazu
also
sagen,
ist wichtig,
weil ich habe
nur, wenn du Strom ziehst.
Genau. Ja. Aber also ich,
und du brauchst Rootrechte.
Ah, okay. Das war, wahrscheinlich habe ich gerade das Root gestartet. Wenn ich jetzt mal Stecker ziehe hier, also wenn ich auf Akku laufe, dann gibt er mir auch eine Stromabschätzung irgendwann mal. Häufigste Aufwachen fürs Ursachen.
Genau.
Was?
Häufigste Ursache für das Aufwachen ist Chromium.
Bei mir. Ja, Chromium. Sowas aber
Chromium.
Auch.
Chromium.
Ja. Böses Chromium. Okay.
Und dann gibt er dir auch Vorschläge, was man an deiner aktuellen Einstellung ändern kann. Zum Beispiel sagt er bei mir jetzt Enable Device Power Management bei Pressing P. Und wenn du bloß P
das
drückst,
sagt er mir auch.
Wenn du bloß P drückst, dann macht er schon die Magie und dein Computer hält hoffentlich länger.
Ja, habe ich auch gerade gemacht. P.
Genau. Und es zeigt dir noch so an, auf wie viel Prozent, auf welcher Taktrate dein CPU die ganze Zeit läuft.
Das Komische ist, er schlägt mir schon wieder vor, dass ich P machen soll.
Bei mir nicht mehr. Vielleicht hast du...
Bin ich nicht als Root? Doch, ich bin als Root.
Jedenfalls gibt dir so ein bisschen Vorschläge, was man so ändern kann in deiner aktuellen Einstellung, um noch mehr CPU-Zeit sozusagen rauszuschlagen. Noch mehr Rechenzeit, also mehr Zeit für deinen Akku. Und als zweites, weil wir PowerTop ja schon hatten, HTML-Status-Code-Magie. Da habe ich einen Link. Und das ist ziemlich cool. Da benutzt einer diese HTML-Status-Codes, indem er einfach sagt, so
immer. Moment, HTTP-Status-Codes. HTML hat keine.
HTTP-Status-Codes, um nachzuschauen, ob man zum Beispiel bei Google Apps bei Google angemeldet ist.
Oder bei Twitter oder bei Facebook.
Oder bei Twitter oder bei Facebook. Und das, indem er halt auf eine bestimmte URL verlinkt und wenn da das Success sozusagen zurückbekommt, dann weiß man, dass du da gerade eingeloggt bist. Und wenn zum Beispiel bei deiner zum Beispiel deine Twitter-Settings, da kommst du nur rauf, wenn du gerade eingeloggt bist. Und wenn du halt nicht eingeloggt bist, dann kriegst du da einen Fehlercode zurück. Und den kann man relativ leicht mit JavaScript auswerten, mit dem onLoad und onErrorTag in den HTML-Tags. Und dann kann man halt schön herausfinden, ob man gerade eingeloggt ist oder nicht. Was ich ziemlich cool fand, wo ich es gelesen habe und es immer noch cool ist. Genau, das war mein Pick.
Okay. Das war's auch schon für diese Woche. Oder habt ihr noch irgendwas? Ich würde mal kurz und schmerzlos.
Ich bin jetzt gerade damit beschäftigt, diese Dinge auszuprobieren.
Die hier im Chat kamen oder die was?
Nee, die Felix gerade vorgestellt hat.
Ah, okay. Ich kann es dir zeigen, dass es funktioniert.
Ja, ja, das funktioniert tatsächlich. Das wird bei mir auch richtig angezeigt.
Gut.
Aber ja.
Machen wir das im Aftertalk. Ja. Ein bisschen kurz diesmal, aber
war ein bisschen kurz.
Trotzdem hoffentlich interessant für euch. Ich habe übrigens noch zwei Buchvorschläge. Ich muss mir aber noch ein bisschen näher reingucken. Also zum einen gibt es ein neues Buch von Linux Server Administration aus dem Galileo Computing Verlag, wo auch Dirk mit dran rumgeschrieben hat.
Genau, also wir müssen dazu sagen, wir haben jetzt auch Podcasts, wo Leute mit zu Gast waren, die Bücher schreiben.
Ja.
Ja.
Hm. Ja.
Hm.
Ja, ja.
Nur mal, um das gesagt zu haben, finde ich gut.
Findest du gut?
Ja.
Genau. Also ich habe das Buch, das ist ein riesen dickes Teil. Also es sind knapp 1000 Seiten, also knapp 900, aber richtig fetter Brocken. Also damit kann man hier die Hantel heben oder wie heißt es?
Ja.
So quasi machen.
Training.
Ja, ja. Training. Richtig dicker Klopper. Ich gucke mir das jetzt mal in nächster Zeit an, dann kann ich da eine qualifizierte Rezension drüber abgeben. Aber wer schon immer mal sich über alle möglichen Themen, die mit Linux Server Administration, also ich glaube, es heißt Linux Server Administrationshandbuch, durchgucken will, Entschuldigung, der kann sich da mal reinlesen. Also, es ist so Grundlagen, Überblick über alles eigentlich. Mal gucken, vielleicht entwickelt sich es ja als Standardwerk da in diesem Bereich. Und noch ein zweites Buch, auch ganz interessant, auch aus dem Galileo Computing Verlag, gucke ich mir auch gerade an, Linux Hochverfügbarkeit, Einsatzszenario und Praxislösung. Da geht es dann halt um LVM, RAID, HA-Clusters mit CoroSync und OpenIIS, Pacemaker, DRBD, und auch ein bisschen Xen und KVM. Also auch, da ich auch gerade mich ja mit Ceph und so ein bisschen beschäftige, also mit Cluster-Dateisystemen.
Dürfen wir gerade noch schnell was ansprechen, was wir gerade gesehen haben, was so gerade ganz frisch reingekommen ist?
Ja, mach mal.
Wir haben ja schon über Wikileaks und so Seiten, die Dinge leaken, geredet.
Ja.
Da gab es ja dann vor kurzem auch so die Initiative OpenLeaks, so, die sich von WikiLeaks abgespalten hat.
Unter anderem mit Domscheit Berg.
Genau, und die konkreten Pläne die Vorabversion von OpenLeaks wurde jetzt vom Konkurrenten Cryptome.org geleakt. Finde ich interessant. Also
mehr leaken.
Mehr leaken, auf jeden Fall mehr leaken für alle.
Okay, ja.
Ja,
genau.
Wollte ich nur mal angesprochen haben.
Gut. Die leaken sich gegenseitig.
Das
hört sich falsch an.
Gibt es eigentlich für Leak ein deutsches Wort?
Klar.
Guck mal.
Hier auslaufen. Undicht,
lecken. Ja, genau.
Die undichten sich
entweichen.
Gegenseitig.
Entweichen.
Laufen, verlieren, durchlassen.
Okay.
Entströmen.
Wunderschönen guten Abend.
Auslaufen.
Auslaufen.
Ja, undicht sein.
Wir lassen das jetzt auch auslaufen hier. Wir wünschen euch frohe Zeit.
Genau.
Frohe Weihnachten.
Und,
nein, frohe Zeit, passt auf euch auf.
Frohe Weihnachten hatten wir schon.
Frohe Weihnachten. Kommt jedes Jahr wieder.
Verdammt, ja, Weihnachten.
Ist so nah.
Ja.
Ey, ich denke erstmal an die Cebit und dann.
Danach
sind dann
an Weihnachten.
Und dann kommt Ostern. Dann kommt Ostern, dann kommt Linux-Tag und dann kommt irgendwann auf Weihnachten.
Genau.
Bestimmt.
Gut.
Wunderbar.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee,
B Linux,
Tarent und
Fairtrade Software.